Schönen guten Tag, hier ist Reinhard Schröder mit Schröder Talk. Heute zu Gast Bettina Kuhlmann. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Einzelbewerberin für den Stadtrat. Wir sind ja im Zuge der niedersächsischen Kommunalwahl hier, besonders in Diepholz, unterwegs, unterhalte mich mit den Parteien, die da antreten. Und jetzt habe ich auch wir haben auch eine Einzelkandidatin. Warum muss man sich mit der extra unterhalten, könnte man natürlich fragen. Ich erwarte mir auf jeden Fall ganz besondere Einblicke in den Maschinenraum des Diepholzer Stadtrates, zumindest wenn nicht des Rathauses der Verwaltung. Das ist natürlich noch ein Blackbox vielleicht, aber der Stadtrat. Und da bin ich mal gespannt, ob meine Nase da richtig war und was du uns alles verraten willst. Ach, oder nicht. Nein, wir wollen jetzt keine Terna ausplaudern, aber ich denke, da gibt es interessante Einblicke. Ja, und auch interessant ist, du bist ja nicht aus Diepholz, du wohnst jetzt in Diepholz, ne? Sonst könntest du nicht kandidieren. Ne? Ich glaube, die Stadtratsmitglieder müssen in Diepholz wohnen, Bürgermeisterkandidaten nicht unbedingt, ne? Die können auch außerhalb noch wohnen, aber die Stadtrat und Stadträtinnenkandidat oder Kandidaten und Kandidaten, die müssen alle in Diepholz wohnen. Genau. Aber du kommst nicht aus Diepholz, sondern?
Nein, ich komme gebürtig aus Drebber, aus Ihlbruck.
Ihlbruck sogar, ja. Drebber und im weitesten Sinne heute Barnsdorf, ne?
Genau.
Und willst du dann ein bisschen erzählen, wo das genau war und wie das da war in der Kindheit? Wenn ich das richtig deute, dass das da ist, wo ich vermute, dann stelle ich mir das als Paradies für Kinder vor.
Ja.
Kann das so gewesen sein?
Ja, das mag sein. Es gibt da diesen schönen Spruch, das Leben ist ein Ponyhof. Und irgendwie war meins das auch. Jedenfalls standen Ponys auf dem Hof. Und Ihlbruck ist sehr abgeschieden, ist ein ganz kleines Örtchen zwischen Drebber, Barnsdorf und Kornau. Ja, und da bin ich aufgewachsen.
Aber auf mit dem kulturellen Höhepunkt weithin, nämlich Jockels Pinte.
Ja, genau,
und
das ist mein Papa.
Das hat dein Vater gemacht, der ja leider jetzt in diesem Jahr, ne? Ist er
Nein, im Oktober
letzten Jahres. Jahr. So, leider haben wir das erst später erfahren. Das war, fanden wir sehr traurig. Wir sind da immer so gern abends hingefahren. Dann hat er uns ein Bier kredenzt, das unter den Apfelbäumen da zu sitzen. War herrlich. Aber dein Bruder macht das noch weiter?
Ja, mein
bisschen?
Bruder hat schon vor langer Zeit
damit
den Hof übernommen.
Ach, genau, den ganzen Hof auch.
Den ganzen Hof. Und mein Vater war dann quasi einfach nur noch,
Angestellter.
Angestellter.
Bierverteiler,
ja, genau. Ja, und hat halt.
Er hat da immer gern abends gesessen, mit Leuten geschnackt, Fernsehen geguckt, Fußball, wenn was lief, ne? Und dann nett ein paar Worte gewechselt, ja.
Ja, genau, das war so sein Ding.
Ja, das war schön. Und gehört auch ein Campingplatz dazu oder täuscht das?
Nein, das täuscht nicht. Mein Vater hat auch einen Campingplatz neben dem Hof und der Pinte gehabt. Oder jetzt hat mein Bruder den halt immer noch und den hat er eben nebenbei noch mitbetrieben.
Ja, genau. Wie heißt der noch?
Direkt Campingplatz Huntesee.
Huntesee, weil genau. Das ist direkt an der Hunte, aber mit einem kleinen See und einem Weinfass. Und da kann man auch bivakieren als Kanut, glaube ich. Ne? Ist
genau.
So eine Zwischenstation.
Da ist eine Kanustation, wo man rasten
ja,
kann.
Also ist auch ein ganz, aber sind hauptsächlich Dauercamper, habe ich mal so den Eindruck gewonnen.
Ja, also das Jahr über sind es hauptsächlich Dauercamper und in den Ferien jetzt im Sommer kommen immer wieder auf der Durchreise halt mal Leute zum Campen vorbei, zum Zelten, die
das
dann
schon.
Mal eben kurz.
Ja, ja und da, nicht? Und Wälder sind da und Wiesen, da kann man sich doch nicht schöner vorstellen. Nur zur Schule war es vielleicht ein bisschen.
Oh ja, das war.
Ein bisschen weiter,
das
oder?
Das war sehr anstrengend. Also wir mussten tatsächlich zur Bushaltestelle täglich 3 Kilometer hin und 3 Kilometer
Allein zur Bushaltestelle?
Zurück. Allein zur Bushaltestelle.
Ach,
genau, also meine Kindheit war stark vom Fahrradfahren geprägt, dadurch, dass mein Vater der Einzige mit Führerschein war, der aber eben auch arbeiten musste.
Ja,
ja und somit mussten wir aufs Rad.
Ja, so fahre ich auch gerne noch einmal lang da durch Ihlbruck. Das ist eine schöne Fahrradstrecke da.
Ne? Ja, als Kind habe ich das dann nicht mehr so schön empfunden. Ach so,
teilweise
na
ja, das kommt ja aufs Wetter an.
Genau.
Wind und Wetter, bei Regen und Schnee, dann wird es natürlich weniger. Und man hatte vielleicht kein E-Bike und solche tollen Sachen, das ist richtig. Naja, und du bist also zur Schule gegangen in
Arnsdorf.
Oder direkt in Barnsdorf?
Direkt in Barnsdorf.
Direkt in Barnsdorf. Ah, in der nicht in Eidelstedt.
In der Grundschule bin ich in Drebber gewesen.
Ach, in Drebber.
Genau.
Ach,
gut, und ja. Dann auf die weiterführende Schule in Barnsdorf.
Ah ja. Und da dann, dann auf der GFS auch?
Nein, ich bin auf der Realschule in Barnsdorf gewesen und habe dann nach der 10. Klasse meine Berufung in der Gestaltung gefunden und bin dann mit 16 auch von zu Hause ausgezogen nach Diepholz, nah an den Bahnhof und bin da jeden Morgen um 5 Uhr mit dem Zug nach Bremen gefahren.
Ach, zu studieren da, oder?
Nee, um da auf eine Kunstschule zu gehen und da mein Fachabitur zu machen.
Aber dann nicht die HFBK, sondern
was war das? Nee, das war eine Fachoberschule für Gestaltung.
Fachoberschule für Gestaltung. Genau. Ah ja, guck an. Und damit hattest du aber dann die Hochschulreife.
Genau.
Und da hast du dann noch was studiert?
Nee, dann habe ich erstmal.
Ach so, ja,
ich. Nö.
Muss ich
so
auch
einfach
nicht.
Ist es nicht.
Muss man ja auch nicht, ja.
Nee, dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht zur Fotografin.
Ach so.
Genau, und die Ausbildung habe ich in Hoya gemacht. Ich bin dann eben von Diepholz nach Hoya gezogen für meine Ausbildung.
Mhm.
Und habe dann auch eine längere Zeit in dem Beruf gearbeitet.
Ach so, als Fotograf. So standortmäßig, also Porträtfotos, Hochzeitsfotos oder?
Wir haben alles gemacht.
Aber es war so ein Laden, so ein Geschäft,
genau,
so ein Fotogeschäft. Früher
hieß
Fotos
das Studio für moderne Fotografie
und
hat irgendwie alles beinhaltet. Genau. Ja, irgendwann. Also das Studio hatte zwei Standorte. Ich bin dann in der zweiten Hälfte meiner Ausbildung nach Buchhausen-Vilsen ins Studio gegangen. Und da wurde dann auch, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es hat dann eine andere Firma übernommen, bei der ich dann auch noch lange Zeit als Fotografin tätig war. Dann war mir aber irgendwann auch die Fahrerei.
Von Hoya praktisch. In Hoya wohntest du nach wie vor?
Nee, ich bin dann wieder, als es in Bruchhausen-Vilsen war, bin ich nach Diepholz gezogen.
Ach so.
Wieder. Und dann bin ich gefahren täglich und irgendwann wurde es mir ein bisschen zu anstrengend mit der Fahrerei und dann gab es.
Eine ganze Ecke da.
Ja, das ist richtig. Aber
wir hatten jetzt gerade Ulf Schmidt aus Bruchhausen-Vilsen zu Gast, der ehemalige grüne stellvertretende Landrat, der sagte, ohne Auto kommt man da gar nicht hin.
Nee, das ist wohl so.
Ist wohl so, ja. Wenigstens früher. Jetzt soll es wohl einen Schnellbus nach Siege oder sowas geben. Aber früher musste sie dann jeden Tag eine Stunde fast, oder?
Ja, genau, so eine Dreiviertelstunde.
Dreiviertelstunde, genau.
Aber als, als Fotografin ist man ohnehin.
Fährt man eh viel.
Ja, da fährt man viel und man muss eben auch unabhängig sein und flexibel sein. Also hätte es mit den Öffentlichen überhaupt gar nicht funktioniert.
So war ja jetzt auch.
Genau. Und dann bin ich, eine Anzeige in Barnsdorf gehabt von einem Fotografen und habe da beim ehemaligen Fotografen Radke noch ein Jahr gearbeitet.
Okay, ja, gut, den kenne ich auch noch. Ja.
Genau. Und dann habe ich aber dadurch, dass ich während meiner Ausbildung und während meiner Tätigkeit als Fotografin schon die Anfänge der Digitalfotografie mitgemacht habe und
dann
auch.
War das jetzt ungefähr, wovon reden wir?
Oh Gott! Wovon reden wir?
Ungefähr
die 2000er.
Anfang der 2000er.
Anfang der 2000er. Ja. Genau, und habe dann eben auch schon durch meinen Arbeitgeber verschiedene Workshops in dem Bereich absolvieren können. Das war super spannend und hat mich auch total interessiert, gerade diese digitale Technik. Und dann ist auch schnell der Wunsch in mir aufgekommen und auch, weil mein Vater irgendwann mal gesagt hat, geh doch studieren, dann siehst du halt das Leben mal aus einer anderen Perspektive. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mal. Und dann habe ich mich in den Studiengang Medienproduktion in Lemgo eingeschrieben an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe.
Mhm.
Genau, und da
dann auch
habe ich dann studiert,
das?
Genau.
Ah ja, und dann danach?
Danach. Oh Gott, also mein Lebenslauf ist wirklich sehr komplex.
Ist ganz komplex.
Ach so. Danach
ging doch nicht gleich nach Osnabrück.
Ich habe, eine ganz gute Abschlussarbeit gemacht und bin dann auch, dadurch, dass das ein Bildband der Hochschule darstellte, bin ich nach Dubai gegangen.
So, ja gut, genau. Das ist natürlich etwas woanders.
Genau, die hatten da gesucht.
Wer ist die, der Scheich persönlich?
Oder? Nee, der Scheich persönlich nicht, obwohl, ja, der Scheich persönlich, damals war das ja, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, damals war es so, dass internationale Firmen immer einen Paten haben mussten in dem Ach Land. So. Und von daher, ja.
Aus war der Familie des Scheichs sozusagen, oder?
Ja, der Scheich.
Der Scheich selber musste paten.
Ja, also, ja, genau, also irgendwie, es war komplex, genaueres. Ich wäre jetzt irgendwie suggestiv, wenn ich da mir weiter den Mund drüber fusselig reden müsste, weil damals hat mich das nicht ganz so interessiert. Also ich hatte halt da diese Möglichkeit und habe sie eben.
Ja, und da hast du fotografiert sozusagen.
Nee, da habe ich nicht nur fotografiert. Also ja, ich habe auch fotografiert und ich habe aber auch Webseiten gestaltet, Produkte.
Ach so, auch schon Webseiten, ja.
Produkt Packaging Design, genau, sowas eben.
Ah ja, gut. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Und warum bist du da wieder weg? Da ziehen ja andere extra hin, die Influencer und so weiter.
Ja, das ist richtig. Aber ich hatte, ich habe vielleicht ein anderes Wertekostüm. Also ich bin dort auch rumgereist, also durch die kompletten Vereinigten Arabischen Emirate und habe Bildbände erstellt. Und dann sieht man eben auch nicht nur das super hochglänzende Leben, was uns hier durch die Medien dargestellt wird, sondern man sieht eben auch die andere Seite und ja, das war irgendwann nicht mehr.
Welche andere Seite meinst du jetzt?
Naja, dass eben auch viel Armut und viel Leid entsteht dort, wo viel Glanz und Gloria ist. Das heißt, es gab diese Momente, wo wir eben in unserer Company waren und es stand außer Frage, dass wenn wir mal einen Kaffee wollten oder wenn wir Mittag essen wollten, dass wir halt einen Coffeeboy hatten, der uns die Sachen einfach gebracht hatten. Also das war überhaupt, das hat keiner in Frage gestellt. Ja, genau, es war einfach selbstverständlich und die Arbeiter, die eben dort.
Aber das sind ja eben Ausländer sozusagen. Aus
das Pakistan waren in der Regel waren das Inder oder Inder, Pakistani.
Genau. Die haben ja nicht so tolle Verhältnisse. Ne?
Ja, das war schon für mich erschreckend zu sehen, ne? Dass teilweise die indischen oder pakistanischen Arbeiter, die eben auf dem Bau dort tätig waren, ein, zwei Stunden aus der Wüste, wo sie ihre Baracken zum Schlafen hatten, in die Stadt gekarrt wurden und sich teilweise zu zweit ein Bett geteilt hatten, weil sie in Schichten gearbeitet haben, sodass
in
die
der
Leute.
Wüste hatten die ihre Baracken?
Ja, also etwas weiter weg außerhalb
mit
der
Klimaanlage,
Stadt.
Oder?
Nee, eher nicht.
Nicht so.
Nein,
aha,
eher nicht.
Dann war es da etwas heiß.
Genau. Ja, und auch wenn wir Fotos gemacht haben und mal auf die Nebenstraßen gegangen sind und ich erinnere mich, wie ich. Wie ich die Kinder halt in den Mülltonnen hab rumwühlen sehen und das hat eben eine Straße weiter niemanden interessiert. Also es
also so krasse Gegensätze gibt's da.
Ja,
selbst in diesen Hochglanzstädten, sag ich mal.
Ja, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Aber damals war das so.
Und dann wurde dir das irgendwie
zu viel. Ich wollte nicht Teil dieses Systems sein.
Ja.
Und das macht man ja nicht einfach so. Also ich hatte dann auch das Angebot von einem Bekannten, der damals in einer Produktionsfirma gearbeitet hat, die für RTL zuständig war, dass ich dort als Producer und Redakteurin tätig bin. Und dann habe ich gedacht, dann machst du halt das.
Ja, also für RTL. Ja, auch nicht schlecht.
Ja,
zum Beispiel, welche Sendung, hast du da noch eine Erinnerung?
Wir haben für hier RTL am Mittag, ich weiß nicht, wie diese Sendung, also es waren immer so kleine Reportagen und explosiv und so ein Kram.
Ja.
Genau.
Und das hat aber auch nicht auf Dauer.
Das war jetzt.
Auch nicht auf Dauer, das richtig.
Auch nicht auf Dauer. Es hat mir Spaß gemacht, aber auch manchmal weniger Spaß. Denn so dieser redaktionelle Teil war schon ziemlich anstrengend, mit Menschen, also Menschen vor der Kamera so zu motivieren, dass sie Sachen machen, die vielleicht nicht ganz so ihrem...
Die ihnen nicht so gut tun, oder was?
Ja, vielleicht auch das.
Und echt? Das musstet ihr machen?
Ja.
Das, um da Zuschauer zu kriegen, damit es ein bisschen...
Nö, um eine vernünftige Sendung, also eine interessante Sendung zu bekommen.
Ja, das meine ich damit, ne? Es interessant also, ist für
na
die
klar.
Zuschauer. Ja.
Muss ein Menschen erzählen nicht einfach nur so.
Ja, muss man ein bisschen rauslocken.
Genau.
Ja, siehst du, das versuche ich jetzt auch.
Ja, und ich versuche gerade irgendwie so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Um
nicht zu viel erzählen.
Zu viel zu erzählen.
Ich merke schon. Ja, kennst dich ja aus damit.
Und dann habe ich da parallel, da war ich nicht lange, vielleicht ein Dreivierteljahr. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, beim Deutschen Sportfernsehen als Creative Producer zu arbeiten.
DSF, ne?
War das, DSF, oder? Genau.
Und da wurden das damals, war in München. War das nicht auch Formel 1 zum Teil?
Das war alles.
Die hatten, ne, hatten so bestimmte Rechte. Und gibt es das überhaupt noch?
Nee.
Wo gehörte das noch zu?
Jetzt gehört es zu Sport 1, beziehungsweise Sport 1 hat das DSF
übernommen. Und früher war das eine eigenständige Marke?
Das gehörte alles zur Kirch Media.
Wollte ich sagen, gehörte doch zur Kirch. Ach so, genau. Nach dem Konkurs dann von Kirch wurde das dann ver... Und ja. Wie war das Sport? Das
super.
Das war super.
Das war super.
Ah, und warum?
Ja, da...
Konntest du da richtig auch kommentieren, schon als Frau?
Also ich war nicht...
Das wird doch heute so als ganz toll angesehen, also wenn Frauen da jetzt wissen, wie ein Abseits ist und so weiter.
Das musste ich Gott sei Dank nicht, aber ja, das konnte ich. Lustigerweise, Ich komme ja aus so einer Fußballfamilie,
ja.
Und ich wurde natürlich nie ernst genommen, was dieses Genre angeht.
Ach so.
Was, also generell, ne? Also wenn ich dann mal irgendwie in der Kneipe hinter der Theke stand und Fußballthemen aufkamen, das war irgendwie, also ich wurde da nie ernst genommen
das
mit
nicht,
meinen
obwohl
Aussagen.
Obwohl du dich bestens auskanntest.
Dann irgendwann kannte ich mich sehr gut aus, aber ja. Ich glaube, man hat mich trotzdem nicht wirklich ernst genommen.
Die Zeiten sind aber jetzt vorbei. Jetzt.
Genau. Und ich war auch nicht nur, ich war ja auch nicht nur zuständig für das Fußballformat. Also als Creative Producer, es geht ja hauptsächlich da um die Gestaltung und um die Darstellung. Und da war ich eben mit meinem Team zusammen zuständig für den On-Air, also für den Fernsehbereich, für den Online-Bereich und für den Print-Bereich, damit das halt alles entsprechend ineinander übergeht und die gleiche visuelle Sprache spricht. Genau, und Set-Design etc. Und aber es war super vielfältig, es war super interessant. Man hat alle Verbindungen und Zusammenhänge bekommen und ja. Es waren tolle Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe. Also von daher, das war eine tolle Zeit.
Ja, das glaube ich. Ja, und warum hat das denn aufgehört?
Weil Kirch Media irgendwann gesagt hat,
wir müssen den Laden hier leider
genau,
verkaufen
genau.
Wegen Überschuldung und so weiter.
Ja, und das habe ich gesehen, Gott sei Dank frühzeitig. Aha. Und also ich bin immer durch die Türen gegangen, die aufstanden, wenn ich das gesehen habe. Und in dem Fall gab es dann eben die Möglichkeit in Lingen bei dem Rock Mail Order EMP, das ist so ein damals noch sehr großer Katalog für diese Rocker-Szene, sage ich es mal ganz salopp, genau, die haben Merchandise erstellt für von Bands für eine spezielle Zielgruppe, genau. Und genau, dann.
In welchem Zeitraum kommen wir irgendwie schon in die Nähe der Gegenwart? So? Oder ist das immer noch vor 20 Jahren gewesen?
Das ist immer noch vor 20 Jahren.
Tatsächlich.
Ja, ganz genau. Ich glaube sogar ganz genau vor 20 Jahren.
Tatsächlich.
So in etwa. Genau.
Sag mal, das ist ja ein ganz bewegtes Leben. Wer hätte das gedacht?
Ja, und da war ich dann, das war auch schön. Also, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil das auch sehr offene Menschen waren und es war wieder, also eben in Dubai war ich in einer sehr männergeprägten Umgebung, beim DSF war ich in
auch.
Einer sehr männergeprägten Umgebung, ja, und
da auch bei
EMP
bei den Rockern auch.
War ich auch in einer sehr Männergeprägten.
Du hast ja auch gut durchsetzen können.
Ja, und ich fand es super. Also jetzt rückblickend sage ich, es war einfach super, dass mir, und ich war ja sehr jung, dass mir die Menschen eben auch diese Möglichkeiten gegeben haben, mich zu entwickeln und da mitwirken zu können. Also es war eine tolle Sache. Ja. Und es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich.
Nee, das glaube ich. Ja, und dann, wie ging es dann weiter?
Ja, da habe ich gearbeitet und hatte viel Spaß. Und dann, wie das Leben so spielt, sind mein jetziger Mann und ich auf den Gedanken gekommen, wir könnten heiraten. Wir haben damals in Osnabrück gewohnt. Und in der Zeit auch hat sich ein Kontakt ergeben, der meinte, hier an der Hochschule Osnabrück, wir suchen einen für den neuen Studiengang.
Aha.
Media and Interaction Design, den bauen wir gerade auf und hast du nicht Lust, dich zu bewerben. Genau, und das habe ich dann gemacht.
Und wurde es auch genommen.
Und dann wurde ich auch genommen.
Und da bist du aber jetzt heute.
Ja,
hast das fast
seit 15 Jahren.
15 Jahre
bin ich jetzt an der Hochschule Osnabrück tätig.
Und zwar als was jetzt?
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte im Studiengang Media and Interaction Design.
Wie heißt das? Interaction?
Media and Interaction Design.
Was muss man sich da jetzt darunter vorstellen?
Also ganz salopp gesagt gestalten wir Benutzeroberflächen und Systeme. Das beinhaltet ganz unterschiedliche Sachen wie Apps oder transmediale Räume, Installationen in Museen, Prozessgestaltung. Genau.
Ja, und aber auch dann direkt mehr, ich sag mal, theoretisch oder auch für Anwender direkt. Können die an die Hochschule gehen und sagen, wir bräuchten das und das, können das die Studenten machen? Oder macht ihr einfach ein Projekt mit irgendeinem Fantasienamen und
sowohl als auch. Also es sowohl als auch. Mhm. Manchmal entstehen so Symbiosen. Also ich hatte zum Beispiel damals Kontakte zur BBZ hier in Diepholz und habe mit meiner Projektgruppe von Studierenden
dann, also BBZ ist hier die Berufsschule.
Genau. Und habe dann mit einer Studierendengruppe Imagefilme für die BBZ erstellt.
Ach so. Genau. Ah ja, gut. Und du machst ja auch unsere Homepage für die Agenda-Stiftung. Aber dann verzweifelst du wahrscheinlich auch, dass wir da so unprofessionell sind und dir gar keinen vernünftigen Inhalt immer bereitstellen. Weil Inhalt muss ja der Kunde bereitstellen. Ne? Ihr bereitet das dann auf sozusagen oder du in dem Falle. Und gut, wir geloben Besserung. Dann,
ja, das ist aber nicht unprofessionell. Also das ist ja einfach ein ganz normaler Verlauf, sage ich mal. Jeder hat so seine eigenen Workloads und die muss man dann irgendwann mal zusammenbringen. Und von daher, ich habe da ein größtes Verständnis für und wenn dann was kommt, dann kommt's.
Gut, sehr gut. Ja, also dann warst du in Osnabrück oder bist ja immer noch. Aber du, und wann bist du seid ihr nach Diepholz dann aber gezogen?
Wir sind, mal kurz, 2012 sind wir erst nach Brokum gezogen. Genau, also da mein erster Sohn unterwegs war und wir uns aber eigentlich immer recht einig waren, dass wir unsere Kinder auf dem Land aufwachsen lassen wollten, weil wir der Meinung sind, dass die Entscheidung einfacher ist, später zu sagen, vom Land in die Stadt, als wenn man in der Stadt aufgewachsen ist und sagt, oh, jetzt gehe ich aufs Land. Genau, und wir wollten natürlich auch aus Nostalgie ihnen ähnliche Rahmenbedingungen schaffen, wie wir sie in der Kindheit hatten.
Also dein Mann kommt auch vom Bauernhof?
Ja, auch vom Bauernhof nicht, aber lustigerweise kommt mein Mann aus Rheden.
Ach so.
Den habe ich irgendwann im Münchner Heimaturlaub Weihnachten auf dem Bahnsdorfer, damals gab es noch diese Weihnachtsbälle.
Ja, ach so, hier aber vor Ort sozusagen kennengelernt.
Ah, genau.
Ja, ja, ja. Schön.
Takes a long way home, heißt es, glaube ich.
Ach so, ja, cool. Und dann seid ihr nach Brokum, ja, das gehört ja zu Lempförde und ist nicht weit nach Osnabrück.
Genau. Und das war, und mein Mann hat damals auch in Osnabrück gearbeitet und dann war das so ein Mittelding, was gut vereinbart war. Und ja, da haben wir zum Mieter auf so einem alten Hof gewohnt. Und dann hat sich aber auch schnell so nach einem Jahr die Möglichkeit ergeben, dass wir hier in Diepholz ein Haus kaufen konnten. Genau, und dann sind wir erstmal nach Diepholz in so eine kleine Siedlung gezogen.
Und da wohnt ihr jetzt?
Nein, da wohnen wir nicht mehr.
Da wohnt ihr gar nicht?
Nein, da wohnen wir nicht mehr, denn...
Also, ihr seid aber auch sehr verändert.
Wär doch langweilig, wenn das ja. hier immer geradlinig laufen würde.
Ja.
Nee, dadurch, dass wir immer schon einen Resthof in unserer Zukunft gesehen haben, ergab sich, ich glaube, das war irgendwann so 2016, 2017, dass ich eine Freundin nach Hause gebracht habe in St. Hülfe. Und dann war da so eine kleine Straße, die ich nicht kannte, und habe gedacht, ah, da fährst du mal rein.
Ja.
Bin ein bisschen neugierig.
Ja, 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 naja. War ich auch gerne.
Und dann bin ich da reingefahren und dann sah ich da so ein altes, wirklich schwer verwachsenes Hofgebäude und habe mir gedacht, so, hä, das ist dir ja noch nie aufgefallen. Und habe gedacht, naja, sieht ja ganz cool aus hier. Und dann bin ich zurückgefahren und habe dann noch am selben Abend zu dir gesagt, zu meinem Mann, so, ey, ich habe da gerade was gesehen, lass uns mal gucken. Vielleicht steht das ja zum Verkauf. Und dann bin ich hier so auf Immo-Scout gegangen und dann stand das da.
Da stand das direkt drin.
Dann stand das da. Ja, und dann haben wir direkt einen Termin ausgemacht und haben dann 2019 war das, glaube ich, 2018 den Hof gekauft und sanieren den seitdem.
Immer noch dabei.
Ja, das ist diese romantische Vorstellung von Resthof, die man so hat. Nee, das ist es nicht. Und
das ist Wahnsinn, was da. Ne? Ja, wir hatten auch mal in der Großringmar, das war allerdings schon ein bisschen als Landhaus umgebaut, aber da war dann plötzlich der Borkenkäfer im Dach. Da mussten wir, das war der kälteste Winter seit Menschengedenken, ich glaube minus 20 Grad, musste das Dach runter und neu aufgebaut werden. Das war wenig vergnüglich, ja, das stimmt. Das war aber auch extrem schlimm. So schlimm ist es hoffentlich bei euch nicht.
Nein.
Gut, also dann wart ihr in Diepholz. Und politisch, hattest du eigentlich auch mal schon politische Ambitionen? Du hast ja in Dubai das kritisch gesehen. Hat das schon direkt politische Folgen ab, dass du dich irgendwie für eine Partei engagiert hast? Ja. Oder hier dachtest du, wann kam denn das auf?
Also ich glaube, was heißt aufkommen? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil von dem, was ich aus der Familie mitbekommen habe. Mein Vater war immer schon politisch interessiert, also Politik war immer schon
aber
Thema.
Aber Stadtrat war nicht, oder?
Er war doch,
auch.
Er war, solange ich denken kann, in Drebber im Rat.
Ach so.
Und hat sich dort eben entsprechend engagiert. Und wir waren, und die Familie ist ohnehin immer politisch interessiert und ich war auch immer politisch interessiert.
Dann noch für Partei war
ganz, ganz lange für die SPD.
Für die SPD.
Aber die letzten Jahre Drebber, parteilos.
Das war ja Engels.
Ja.
Du bist auch Engels. Oder
genau,
Engels.
Genau.
Das war doch diese Legende, der hat doch 100 Jahre.
Und dann
Jahre,
auch unter
100 Jahre war der da aktiv. Lebt er eigentlich? Ich glaube, der lebt immer noch. Ne?
Das weiß ich nicht.
Der muss er bald 100 sein. Wie hieß er noch? Nicht Friedrich Engels, sondern Helmut Engels. Oder?
Ich weiß es nicht mehr.
Auf jeden Fall ein legendäres SPD-Urgestein aus Drebber, ne?
Genau, und dann ist es jahrelang Friedrich Ihwen.
Ja, der ist aber von der
SPD.
Auch SPD.
Und mein Vater ist aber dann die letzten Jahre auch parteilos im Rat gewesen.
Ah ja, gut.
Genau.
Gut, also gab es eine gewisse familiäre Vorgeschichte. Und wann ging es denn aber los? Wie kam der
Während der Corona-Pandemie sagte irgendwie mein Mann zu mir, er suchte doch ein Hobby. Also ich schien wohl nicht ausgelastet. Ich weiß es nicht.
Ist es denn bei dem einen Kind geblieben?
Oder? Nein, ich habe noch einen zweiten Sohn bekommen, 2015. Und
da ist man, wird einem ja eigentlich auch nicht langweilig.
So. War es auch nie.
Ach
also,
so. Er hatte nur den Eindruck.
Vielleicht wollte auch er nicht mit mir diskutieren über gewisse Dinge und dachte, ich weiß es nicht
Ach
genau.
Ach so, du könntest mit jemand anders diskutieren.
ich diskutiere ja tatsächlich sehr gerne. Aber so 2020, 2021 war ja so die Zeit, wo auch die Grünen einen Aufwind bekommen haben, mhm. wo ich auch tatsächlich mir in vielen Denkweisen, wo ich mich dort wiederfinden konnte. Mhm. Genau, und wo ich dann auch gedacht habe, okay, dann schaue ich mal hier in Diepholz beim Ortsverband, ob ich da vielleicht was machen kann.
Jawohl. Und was hat sich dann ergeben beim
Reinschauen? Ja, dann war es irgendwie, Polter. Dann stand eben auch die Kommunalwahl vor der Tür. Und,
also 2021.
2021. Und
vor 5 Jahren.
Ich war natürlich super naiv, ja, und hatte so meine Vorstellung.
Und jetzt bist du da angekommen und das Erste, was sie sagt, ich will es nicht gleich für den Stadtrat.
Ja, genau.
Ernsthaft?
Ja, genau.
Sag mal, das ist so eine erfahrene Professorin aus Osnabrück, das ist doch...
Professorin bin ich nicht.
Nein, ich sag nur, also, aber von der Hochschule, ne?
Ja.
Das ist doch ein Gewinn.
Ja, ich habe auch gefragt gehabt, also natürlich gab es Gespräche, wo ich gesagt habe, was muss ich denn da machen? Ich war ja auch naiv.
Hast du da gesprochen?
Mit Martin Kühn und Andreas Pawelczyk.
Ja. Nein, musst du jetzt nicht alle aufzählen.
Genau, Dagmar natürlich, also, Trümpler. Ja. Ne? Also das waren so Gespräche. Der Ortsverband ist ja auch nicht besonders groß von den Grünen gewesen, ja. Also 21. Und ich wollte mich eigentlich nur erstmal zurechtfinden, also erstmal gucken, was geht denn hier? Dann hieß es gleich, ja, willst du auf die Liste? Und ich wusste gar nicht, auf welche Liste denn?
Ja. So kann es kommen. Bist du denn mal in die Partei auch eingetreten?
Ja, ich bin da auch eingetreten. Bist du eingetreten? 21 bin ich auch in die Partei eingetreten. Das war für mich damals logisch.
Ja, aber jetzt bist du ja nicht mehr drin.
Genau.
Achso, da kommen wir dann später noch zu.
Okay.
Ja, und dann wurdest du auch gleich gewählt.
Ja.
Ich will noch mal eben in Erinnerung rufen. Die Grünen haben 2021 13% geholt. Das ist schon recht ordentlich. Ne? 4 Ratsherren und Frauen gestellt. Ich darf noch mal in Erinnerung rufen, wer das war. Johannes Luber, der Sohn von Dagmar Trümpler. Genau. Wir haben hier in Diepholz scheint es ein Faible für Familienzusammenhänge. Ich habe heute Nacht die Liste der Grünen reingekriegt. Da ist Vater und Sohn dabei.
Genau.
Ne? Der kommt morgen. Florian Willnert und sein Vater Michael steht auch auf der Liste. Und da haben wir noch mehrere von solchen Familien. Ne? Wilhelm Reckmann bei der FDP, seine Enkeltochter Paula Tapke war damals für die SPD reingekommen. Naja, und Johannes Luber hatte ganz viel Stimmen geholt, glaube ich. Ne? Oh gut, 579. Und hat auf jeden Fall sehr viel Werbung gemacht, hat mir seine Mutter jetzt die Tage nochmal berichtet. Und dann warst du drin mit 288 Stimmen. Andreas Pawelczyk mit 196 und Versi Sefka, genau, mit 239. Mensch, der Andreas hat am allerwenigsten gehabt von euch. Ist ja interessant. Von diesen sind noch 2 drin, ne? Stimmt das? Der Herr Sefka ist doch...
Versi Sefka ist auch noch im Stadtrat,
aber
genau.
Aber nicht mehr in der Fraktion. Aber zuerst... Man muss das ja mal da erwähnen. Also du bist reingewählt worden, ne? Und warst du dann gleich Fraktionsvorsitzende oder dauerte das noch ein bisschen?
Das dauerte.
Also der erste Ausfall war ja Andreas Pawelczyk selber, der gar nicht angetreten ist. Der hat sein Mandat ja schon zurückgegeben, bevor der Rat sich konstituiert hat, wenn ich mich noch recht entsinnere. Und obwohl ich ja nun wirklich etliche Grüne kenne, noch keiner hat mir verraten, warum. Du wirst es auch nicht tun wahrscheinlich, wie das zu diesem Knalleffekt da plötzlich kam, wo ihr alle völlig überrascht.
Ja, wir waren völlig überrascht.
Ihr wart selber auch überrascht?
Ja.
Und wisst auch nicht, wie das passiert ist?
Na, das werden eigene persönliche Gründe gewesen sein. Also letztendlich... Also es ist so ein bisschen hypothetisch. Vielleicht ist es auch von Andreas, aber ja, es ist, ne, wir also wir wissen es auch nicht wirklich. Also ich kann mir auch mitunter vorstellen, ja, dass er eben gesagt hat, ja, okay, dann gehe ich jetzt einen Schritt zurück, damit andere verändern können.
Gut, okay. Denn im Kreistag ist er ja auch in den Kreistag für die Grünen ist er gewählt worden. Genau. Deshalb hat er auch die ganze Legislaturperiode ist er drin gewesen und tritt jetzt auch wieder an, soviel ich weiß, ne?
Genau.
Auf der Liste hier. Aber für den Stadtrat ja nicht.
Genau, aber Andreas war trotzdem immer ein sehr guter Mentor. Also
war immer mit
in
dabei.
In der Zeit. Ne? Also ja, wenn man Fragen hatte.
Konnte man immer.
Immer.
Gut. Schön. Wer kam dann für ihn rein? Wer rückte nach? Weißt du das noch ungefähr?
Ich glaube, oh Gott, wie war das denn nochmal?
Der Hoff, oder?
Nee,
Dagmar kam doch gleich für ihren Sohn dann. Ne?
Genau, doch, das war Joel, glaube ich.
Joel Hoff, nee. Der ist ja auch noch.
War das Joel oder? Ich weiß es nicht mehr genau.
Joel Hoff, der ist ja auch jetzt, ist er nicht auch Parteivorsitzender? Oder Ortsgruppen? Oder wie
nennt man? Nee, das war er.
War er.
Genau.
Damals, gut. Und der ist ja auch heute noch drin.
Genau.
Im Stadtrat. Und dann trat Johannes Luber, legte das nieder, was man ja schon fast vermuten konnte.
Ja, na klar.
Seinem Abi, dass er jetzt nicht die nächsten 5 Jahre in Diepholz bleibt, sondern in Zürich an der ETH, wenn er Mandatsschulenplatz kriegt, in so einer Elite-Universität, sag ich mal, dann macht man das genau wie die gleichaltrige Paula Tapke aus der SPD, war auch ganz schnell weg und studiert nun Jura in Berlin und ist allerdings bei einer grünen Bundestagsabgeordnete, ja. Referentin oder wie man das so nennt. Also sie sind beide voll ausgelastet und ich glaube auch sehr gut im Wege, aber eben nicht mehr in unserem Stadtrat. Und für Johannes Luber kam dann passenderweise seine Mutter rein, Dagmar Trümpler. Ne? So, und das ist aber, glaube ich, die jetzige Besetzung noch. Ne? Du, Dagmar Trümpler.
Und Joel.
Joel und der Sefka, der ist aber nicht mehr in der Fraktion. Ne?
Genau.
Also ihr seid jetzt 3 und seit wann bist du die Fraktionsvorsitzende?
Seit
ungefähr, kommt ja nicht jetzt.
Ja, nee, es war dann seit kurz nach der konstituierenden Sitzung, glaube ich sogar.
Also schon fast von Anfang an.
Genau, fast. Also seit Andreas dann gesagt hat, nee, ich
mach's nicht. Weil der hätte natürlich das Zugriffsrecht
gehabt,
der bis ja jahrelang.
Also ganz ehrlich, ich...
Warst du gar nicht scharf drauf?
War da gar nicht scharf. Ich wusste ja noch nicht mal, wie das Ganze funktioniert.
Ja, so ist es.
Ja, und klar. Am Ende muss es aber ja auch irgendjemand machen.
Und dann hast du es gemacht.
Ja, dann haben wir eben innerhalb der Fraktion entsprechend abgestimmt und dann.
Dann warst du Fraktionsvorsitzender.
Genau.
Und warum bist du jetzt, wenn ich so indiskret fragen darf, aber bei den Grünen, glaube ich, bist du ja wieder ausgetreten aus der Partei, oder?
Ja.
Wenn du das verraten willst.
Ja, ich habe, das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen schwer zu verstehen, für mich nicht, denn ich habe diese Werteeinstellung, also. Ich habe das damals auch im Ortsverband gesagt, sollten die Grünen wieder Waffenlieferungen zustimmen, dann bin ich raus.
Also nicht aus Ortsvereinsgründen, sondern aus...
Nur aus eigenen moralischen Gründen. Ich bin durch und durch Pazifist. Das heißt nicht, dass ich realitätsfern bin. Ja, also mir ist das schon bewusst, was passiert. Aber für mich ist eben die Grundhaltung, dass man eben Lösungen im seltensten Fällen mit Waffen schafft. Und von daher war das für mich einfach die moralische Grundhaltung zu sagen.
Aber bei den Grünen ist ja auch so, man kann in der Fraktion sein, man kann sogar Fraktionsvorsitzende sein, ohne in der Partei zu sein.
Genau.
Und du bist ja heute noch die Fraktionsvorsitzende, aber willst jetzt nicht mehr auf die grüne Liste. Du wolltest als Einkandidatin antreten. Was war denn? Das muss doch irgendwelche lokalen Gründe gehabt haben, oder?
Ja, das ist glaube ich, mein Fazit von den letzten 5 Jahren. Dadurch, dass ich Politik vielleicht naiverweise etwas anders denke, auf Kommunalebene. Also nicht missverstehen, Parteien sind total wichtig, finde ich.
Ja.
Allerdings habe ich oder haben wir auch oftmals Anträgen zugestimmt, die eben parteiübergreifend gemeint waren. Also es geht mir grundsätzlich darum, etwas für die Stadt zu tun und nicht parteipolitisch zu denken.
Gut, das sollten eigentlich alle in einem Stadt- oder Gemeinderat tun bei der Kommunalpolitik. Aber hast du den Eindruck, bei den Grünen ist das nicht der Fall gewesen so sehr?
Was heißt nicht der Fall? Die hatten immer Verständnis oder sie haben auch heute noch Verständnis dafür, wie ich handle, wenn ich es ihnen erkläre. Aber so eine Partei hat ja trotzdem eine Erwartung und Loyalitätsbewusstsein. Und ich möchte auch nicht irgendwie zwischen den Stühlen stehen und mich permanent erklären müssen, warum ich so handle. Denn wenn man im Stadtrat ist oder wenn man eben so Beschlussvorlagen vor sich liegen hat, dann sind die vielleicht auch nicht immer für jeden verständlich, der dann in der Kreiszeitung liest, warum man so oder so abgestimmt hat. Und das dann eben auf Parteiebene zu rechtfertigen, weiß ich nicht, da bin ich dann immer so ein bisschen, war anstrengend.
Und, das war also du willst einfach mehr Beinfreiheit oder mehr Entscheidungsfreiheit und ohne großen Rechtfertigungsdruck.
Ja, ich möchte eben nicht parteipolitisch entscheiden, sondern ich möchte im Sinne der Stadt entscheiden. Ja. Und das beinhaltet eben manchmal auch mit den unterschiedlichsten Fraktionen zusammenzuarbeiten. Und ein guter Antrag ist nicht nur ein guter Antrag, weil der von der oder der Partei kommt, sondern ob er gut für die Stadt ist.
Ja, so sollte ja eigentlich, denkt der Bürger, oder ich zumindest, so sollte in der Kommunalpolitik gehandelt werden und in vielen umliegenden Gemeinden geschieht das auch meiner Information nach so, nur gerade genau in Diepholz ganz und gar nicht, wie der geneigte Leser unserer Zeitung weiß oder der Teilnehmer einer Sitzung, der dann entsetzt denkt, hoppla, ich hatte doch nur 2 Stunden eingeplant, warum sitze ich nach 5 Stunden hier noch? Ich übertreibe jetzt ein bisschen maßlos, gebe ich zu, aber du weißt, was ich meine, nicht? Da sind, wie hat es der Bürgermeister, den hatte ich ja auch schon hier genannt, das sind Zeitdiebe am Werke manchmal, die sozusagen lange Rede halten, aber was nicht der Entwicklung oder dem Entschlussfindung dient. So, gut, also das willst du jetzt anders machen. Jetzt ist allerdings das Problem, hast du schon mal ungefähr überschlägig ausgerechnet, wie viele Stimmen?
Oh, ganz schön viele.
Du da bräuchtest, um reinzukommen?
Über 500.
Ernsthaft?
Ja, ja.
Sag mal. Und du hattest letztes Mal nur 200?
Ja.
Hey, dann musst du aber jetzt richtig die Werbetreue. Du bist als Mediafachfrau mit Instagram, da kriegst du aber die Jugend. Aber,
ja,
aber ran,
das
muss
nicht
doch möglich sein. Was hast du denn für Programm? Wir kommen ja gleich nochmal zurück auf deine 5 Jahre im Stadtrat, aber jetzt interessiert mich doch mal, was sind deine Schwerpunkte? Was willst du? Hast du da ein regelrechtes Programm?
Nein,
oder das?
Ich habe keine Schwerpunkte. Und ich habe auch keine Plakate, die ich in die Stadt
auch nicht
knalle.
Mal.
Nein, hatte ich aber auch das letzte Mal nicht. Also
also soziale Medien.
Machst ich weiß
auch,
es noch
auch
nicht.
Haustürwahlkampf?
Nein, ich mache auch keinen Haustürwahlkampf.
Also, aber mal einen Stand auf dem Marktplatz.
Das mache ich auch nicht.
Das
habe ich aber auch nicht letztes Mal gemacht. Also ich denke.
Ja, das wird aber schwierig. Hast du denn eine Werbeagentur wenigstens?
Nein.
Oder bist du deine eigene Werbung?
Vielleicht geht es auch einfach. Ich weiß es nicht. Also vielleicht sind die Leute auch dem jetzigen System gegenüber ein bisschen skeptisch und ich profitiere davon. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist ein schwieriges Wort in politischen Zeiten, wenn ich sage, vielleicht bin ich einfach eine Alternative. Ja, und
so eine Art Protestwähler.
Ich möchte noch nicht mal Protest sagen, denn ich habe nichts zu protestieren.
Ja.
Ich möchte auch keine Versprechungen machen. Also ich möchte keine Versprechungen machen, mit denen ich Wahlkampf halte. Ich stehe eigentlich eher für dafür mehr Transparenz zu schaffen, also Sachen einfach verständlicher zu erklären, also auch bürgernäher zu agieren, die Bürger früher mitzunehmen, gewisse Zusammenhänge bürgernah darzustellen. Also das sind so die Sachen, die mir wichtig sind. Bildung natürlich total, die Mitnahme von Jugendlichen, also dafür, dass auch ihre Ideen entsprechend umgesetzt werden können oder wenigstens berücksichtigt werden können und nicht nur formal vorliegen.
Ja, und auch ein bisschen moderierend im Rat wirken, dass die Fraktionen etwas rationaler miteinander umgehen.
Ja, vielleicht auch.
Sowas
in das der ist ja tatsächlich auch in der Vergangenheit, glaube ich, eine gute Stärke von mir gewesen oder eine Schwäche, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht, dass ich einfach keine Hemmungen habe, Fragen zu stellen. So doof sie manchmal auch sind oder so komplex sie manchmal auch erscheinen mögen. Aber ich selber, ich meine, es ist ja nun mal mein schon lange, lange mein Job, unterschiedliche Perspektiven entsprechend zusammenzubringen und dadurch eben Lösungen zu entwickeln. Und ja. Das bekommt man eben nur durch Fragen hin. Und das muss man eben auch.
Also so eine Art Stadtrat-Mediatorin.
Das weiß ich nicht.
Würdest du denn sein?
Nein. Kleiner Scherz. Also es ist ja nicht so, dass ich nichts bewirken möchte. Ja,
aber Scherz von mir. Aber jetzt gehen wir auch nochmal drauf zurück. Du bist ja das erste Mal drin gewesen. Hast du das erwartet, was dann da auf dich zukam?
Nein.
Das war ja erst, der Bürgermeister war ja nicht, also er war ja schon 3 Jahre im Amt. Die Bürgermeisterwahl war ja 2018 schon, weil da der vorherige Stadtdirektor eben in Ruhestand ging. Das heißt, er hatte schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber der wollte doch, was hat er denn da in diesem geheimnisvollen Forsthaus Heiligenberg veranstaltet? Das war doch, der Aufschlag war doch diese Versöhnungs-, moderierte Veranstaltung im Forsthaus Heiligenberg.
Nee.
Was? Nee. Wie, warst du da nicht dabei?
Nee, da war ich nicht dabei.
Aber du weißt aber davon, dass sie stattgefunden hat.
Nee.
Ach komm, wie kann das sein?
Nein.
Der Bürgermeister hat eben nochmal davon berichtet, wie sie sich alle einig waren.
Vielleicht war das ja vor der konstituierenden Sitzung. Also
ja,
ich war jedenfalls
aber so
nicht
muss
dabei.
Ja, der neue Stadtrat muss ja da. Also das Konzept vom Bürgermeister war ja, so ist meine Erinnerung, so hat er das hier ja auch nochmal erzählt, dass er diese Fronten etwas aufweichen wollte, die ja seit Jahrzehnten da sind. Und deshalb mit Moderation, professioneller Moderation, eben so ein Wochenende im Forsthaus Heiligenberg für alle Stadträte und Stadträtinnen veranstaltet hat. Das warst du gar nicht dabei.
Nee.
Da waren alle, war Friede, Freude, Eierkuchen. Also so hat er es nicht wörtlich gesagt, so sage ich jetzt mal, waren sich alle einig und waren vergnügt und guter Dinge. Und kaum zurück nächsten Stadtratssitzung hätte es gleich wieder voll geknallt. Da musst du aber dabei gewesen sein, oder?
Das weiß ich nicht, es hat ja oft geknallt.
Hat es überhaupt mal einmal nicht geknallt, oder wie? Was hast du denn erwartet und was hast du erlebt? Was war so der oder war das schlimm für dich oder wie war das überhaupt für dich und was war es, was?
Es war super anstrengend, denn ich habe immer gedacht, also naiverweise habe ich gedacht, dass gute Ideen vielleicht reichen, aber das reicht eben nicht. Also es reicht einfach eine Mehrheit.
Muss eine Mehrheit, ne? Haben,
also
ja.
Und aber auch wenn die Idee vielleicht gut ist, heißt es noch nicht, dass das dann entsprechend umgesetzt wird, beziehungsweise dass alle das entsprechend sehen. Auch Argumentationen kommen immer auf den Deutungsrahmen an, die jeweiligen Parteien oder Menschen dann eben selbst haben. Es ist einfach super anstrengend gewesen.
Ja, aber ist das nicht normal, dass andere Menschen anderer Meinung sind und man dann mit denen reden muss? Und
ja.
Oder was war das Besondere?
Also erstmal war ich natürlich noch sehr neu und musste mich da erstmal zurechtfinden. Und auch da, also diese Zusammenhänge wirklich erschließen kann man sich das erst nach Jahren. Also es gibt ja Projekte, die weit in der Vergangenheit liegen und dann da eben auch noch berücksichtigt werden müssen, warum etwas so oder so beschlossen wird.
Ja.
Es ist ja... Wäre ja zu leicht zu sagen, alles ist schwarz oder es ist weiß. Also so ist es ja eben nicht. Und für mich war es einfach, es war anstrengend, weil ich mich erstmal in dieses System einarbeiten musste. Wie funktioniert das? Weil ich mich mit den Menschen auseinandersetzen musste und versuchen musste, sie einzuschätzen. Also wie ist
also
der oder der?
Praktisch niemand.
Nö, so wirklich nicht.
Also die Grünen natürlich, aber die anderen.
Na, auch so. Die Grünen kannte ich ja erst ein halbes Jahr vielleicht,
ja,
ne? Also
ja,
wir mussten alle zueinander finden.
Ja.
Und es ist, also ich bin sehr Ich bin ein sehr sachorientierter, pragmatischer Mensch und genau, denke sehr rational und bin manchmal dann ein bisschen mit Emotionalitäten auf Sachebene überfordert. Also was heißt überfordert, ist vielleicht falsch. Es ist eher ja überraschend, ne, wenn dann so Emotionalitäten damit einkommen. Und
das hast du aber erlebt, das ist richtig emotional. Die Wellen hoch.
Ja, am Anfang musste ich das einordnen. Ne? Also natürlich ist es emotional, wenn man dann die ersten Reden hört und Sachen abgeschmettert werden, die in dem eigenen Verständnis eigentlich völlig logisch sind, deren Zusammenhänge man aber vielleicht in Gänze noch nicht einordnen konnte. So war das am Anfang öfter. Und da muss man eben sehr viel reden und sehr viel Vertrauen aufbauen. Und an der Stelle nochmal, also Michael Klumpe war uns eine wahnsinnig große, vor allen Dingen mir auch eine wahnsinnig große Hilfe. Also den konnte man immer fragen. Michael Klumpe hat in der Verwaltung gearbeitet, genau.
Das war der allgemeine Stellvertreter des Bürgermeisters als Leiter der Abteilung. Also er war
Personal.
Abteilungsleiter. Ne? Ich weiß immer, es gibt ja vier Abteilungen, heißen genau. Auch nicht Abteilungen, sondern anders, aber das weiß der Bürgermeister immer. Aber ne, es gibt eben eine Abteilung und er war sozusagen der allgemeine Stellvertreter des Bürgermeisters und der Ansprechpartner sozusagen für die Leute aus dem Stadtrat. Genau. Für uns von Agenda, er war eigentlich Ansprechpartner für alles, sage ich mal. Ne? Wenn man irgendwas, er wusste alles, hatte jedes Gesetz genau. Parat. Nicht? Ja, und man konnte mit ihm alles besprechen, sagen so, wir würden gern das und das machen. Entweder sagt er, geht nicht, oder sagt, überlege ich mir, oder natürlich kann man machen. Und dann sagt er auch wie und schwuppdiwupp. Genau. Das hast du aber auch so erlebt. Das heißt, die Verwaltung, was war schon eine gewisse offene Zusammenarbeit mit der Verwaltung möglich?
Genau. Also dahingehend war das auf jeden Fall immer eine offene Tür und wir haben alle Fragen.
Die Tür stand eigentlich immer offen.
Genau. Beantwortet bekommen. Und auch nicht nur das, also er kam, also Michael kam auch proaktiv auf einen zu. Ja, ja, also ja. Wenn irgendetwas war, dann hat man eben einen Anruf bekommen.
Er wollte euch, also von den Grünen, muss man ja dazu sagen, wir hatten dann eine Regierung, also immer noch Regierung, sowas gibt es ja eigentlich auch, aber eine Mehrheit von CDU, FDP, übrigens interessanterweise ist die Mehrheit nur zustande gekommen, weil die AfD nur einen Kandidaten aufgestellt hat, aber zwei Sitze gewonnen hat, sodass ein Sitz vakant blieb. Mhm. Sonst wäre 16-16 gewesen. Ne? So war 16-15. Dadurch hat die also nochmal die Mehrheit gehabt, ohne den Bürgermeister. Der Bürgermeister hat ja immer die entscheidende Stimme. Aber so kann die Politik ohne den Bürgermeister, hat CDU, FDP die Mehrheit. Das heißt, der Klumpe hat euch als Oppositionspartei, in Anführungsstrichen, sowas gibt's ja eigentlich nicht im Stadt- und Gemeinderat, aber wollen wir es mal so nennen, auch mit euch gesprochen und euch versucht einzubeziehen oder das gemacht. Das ist doch aber sehr positiv.
Total.
Das war doch gut. Und Herr Klumpe ist allerdings, hat gewechselt nach Bohmte. Wann war das? Ist jetzt auch schon ein paar Jahre.
Zwei Jahre.
Zwei Jahre, würdest du sagen. Und danach war es dann schwieriger mit der Zusammenarbeit oder ging das dann immer noch ganz gut?
Also es ging immer noch ganz gut, aber es war eine andere. Es war schon, also ich will hier keinen diskreditieren, aber ja, es war eben schon ein Namen, Unterschied.
Keine Namen nennen.
Ne? Genau.
Gut. Aber nee, sag ich mal so, keine Böswilligkeit.
Nein. Ja. Das ist, die Erfahrung musste ich auch erst machen. Also natürlich haben wir am Anfang gedacht, oh ja, warum wissen die denn mehr als wir und die anderen Fraktionen, die Mehrheitsfraktionen, die anderen Fraktionen. Was haben wir überlesen oder warum wissen wir das nicht? Und dann die Erfahrung muss man machen und eigentlich ist es schlussendlich auch logisch, da müssen wir halt nachfragen. Ne, also zu gewissen Sachen. Und dann muss man eben E-Mail schreiben, zum Telefon greifen und eben explizit
und das
nachfragen.
Das haben die gemacht praktisch und deshalb wussten die dann noch mehr.
Genau.
Ach ja, ist da. Gut, also mit der Verwaltung war die Zusammenarbeit also gar nicht so schlecht. Das ist ja das eine und das andere sind ja die anderen Fraktionen. Und wie lief das denn so ab? Wurdet ihr da auch so toll einbezogen?
Also ich muss sagen, Also grundsätzlich bin ich und komme ich auch mit allen Fraktionen sehr gut aus. Aha. In Anführungsstrichen mit allen Fraktionen. Da gibt es innerhalb der Fraktionen Menschen, mit denen ich noch nicht wirklich geredet habe, aber so unter den Fraktionsvorsitzenden war die Zusammenarbeit eigentlich okay. Also wir haben auch sehr viel, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der immer fragt und ich habe eben auch keine Scheu davor, den Hörer zu nehmen und
anzurufen.
Und das hab ich oft gemacht. Also sehr oft auch, gerade im Hinblick auf gewisse Projekte, die die Stadt bewegt haben, wie das Allwetterbad, wo ich wirklich oft den Hörer gegriffen habe und mit den Menschen.
Das ist das wichtigste Projekt der letzten Legislaturperiode, kann man wohl sagen, ne? Mit Abstand.
Genau.
Also oder zumindest auch, was die Kontroversität und die Bürgerbeteiligung angeht. Ne?
Und da habe ich sehr viel telefoniert und sehr viel gesprochen, sehr viel geredet. Und ja, natürlich, ich muss jetzt, das nicht
wenn
verstehen.
Wenn ich jetzt mal so als Hörer fragen darf, bisher hört sich das alles ganz gut an. Ja, so stellt man sich das doch auch vor. Also ist doch alles in Ordnung in Diepholzer Stadtrat. Oder willst du jetzt nicht zu sehr ins Detail
gehen? Ja, mir tut es manchmal ein bisschen leid, aber das liegt vielleicht auch aus meiner beruflichen Perspektive, dass die Öffentlichkeitsarbeit von manchen Parteien einfach vielleicht nicht die idealste ist. Also
vielleicht machen wir es mal konkreter, mal Wetterbad. Das ist ja auch wirklich das interessanteste und kontroverseste Thema, sag ich mal. Da gab es, ich weiß das ja nicht so genau, vielleicht kannst du die neuen, da gab es ja erstmal einen Beschluss, wo alle zugestimmt haben, habe ich gehört. Eben nee. Das nicht, sondern wie war der ursprüngliche Beschluss?
Also es gab eben, erstmal gab es den Beschluss, ein Allwetterbad zu errichten.
Ne, das war ein ursprünglicher Beschluss vom Ausschuss, vom Verwaltungsausschuss oder auch vom Stadtrat selber.
Vom Stadtrat selber
das
auch.
Der Stadtrat hat das beschlossen.
Und,
ja, und wer hat dazu gestimmt, wer hat dagegen gestimmt? Weißt du das?
Wir hatten im Vorfeld, und auch da war ich ja noch neu und naiv.
Wann ging denn das los?
Das war direkt am Anfang. Direkt das war schon Anfang 22.
Also schon noch zu Klumpeszeit.
Ja, ja. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn mir gedacht, okay, dann lass uns doch die Bürger direkt mitnehmen und wir haben eine Umfrage erstellt.
Die Grünen. Jetzt.
Die Grünen, genau. Wir haben damals eine Umfrage erstellt, um erstmal abzuhorchen, okay, wie
was
sieht denn
die Bürger?
Eigentlich
wie
das Interesse? War eine Online-Umfrage, eine ganz einfache. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten im Jahr 2022 schon, um entsprechend gewisse Transparenz.
Also jetzt nicht direkt eine Petition, aber wie diese, es gibt ja so eine Seite, wo man Petitionen einrichten kann und so kann man auch.
Es war so ein Programm, was du eben entsprechend dann online zur Verfügung stellen konntest, ne? Die Umfrage, und das haben wir gemacht und wir haben gewisse Sachen eben abgefragt und das auch über die Kreiszeitung verbreitet, online verbreitet, eben mit der Verlinkung und mit dem Aufruf, daran teilzunehmen.
Das ist ganz an mir vorbeigegangen. Wie viele haben sich daran beteiligt?
Das waren etwas über 200 Leute, die sich daran beteiligt haben.
Auch aus Diepholz hauptsächlich?
Oder? Ja, genau. Und das konnte man ja alles statistisch gesehen abrufen. Das haben wir auch alles auf der Webseite veröffentlicht, haben wir auch der Verwaltung zur Verfügung gestellt, haben wir den Stadtwerken zur Verfügung gestellt. Aber
was war das Ergebnis?
Also erstmal,
was waren die Fragen? So müsste man fragen.
Ach so, die Fragen kann man übrigens jetzt online noch nachlesen. Wie das mit den, ob die 50-Meter-Bahnen wichtig für die Bürger sind, ob der Sprungturm wichtig ist, wie sie generell dazu stehen, Sanierung, all sowas eben. Also das, das, worüber wir heute eben auch noch sprechen, das haben wir damals eben entsprechend abgefragt. Ja. Und es kam nicht so gut an.
Bei wem?
Bei den anderen Fraktionen, die die fanden das recht übergriffig.
Übergriffig schon, weil die Bürger gefragt wurden, das ist etwas.
Ja, weiß ich nicht.
Aber die SPD ist doch auch mal gern für solche, war auch dagegen. fand das ja, auch nicht.
Ja, wir haben nochmal, wir hatten dann einen Termin mit allen Fraktionen, um über diese Problematik zu sprechen.
Also, entschuldige jetzt nochmal, ihr hattet die natürlich nicht vorher informiert wahrscheinlich und gesagt, wir machen jetzt so eine Online-Umfrage.
Na, warum? Und,
ja. Ich sage ja auch nur.
Ne? Also ich habe nicht gedacht, dass das wichtig ist, weil davon profitieren ja alle.
Ja, also. Ich meine nur, also ihr habt die gemacht und dann haben die plötzlich festgestellt, was, die machen eine Online-Umfrage, das ist ja eine Frechheit, so ungefähr.
Tatsächlich, ja, genau so.
So kam das an.
Genau so kam das bei denen an. Und Junge. Wie gesagt, wir hatten uns nichts Böses dabei gedacht und ja. Wir haben gedacht, davon profitieren alle, wenn wir jetzt erstmal eine Grundlage haben, auf der wir...
Das war aber jetzt noch vor dem ersten Beschluss,
genau,
oder?
Das war vor dem ersten Beschluss. Cool. Und dann... ja, dann war die Geschichte mit der Umfrage eben erstmal
passiert.
Ja. Und dann gab es die Ratssitzung, wo wir dann eben dadurch, dass unsere Umfrage so...
Wie war es denn dabei rausgekommen bei der Umfrage?
Naja, erstmal wurde uns vorgeworfen, dass diese über 200 Leute keine repräsentative Mehrheit darstellen.
Ja, der Einwand ist ja berechtigt, aber trotzdem kriegt man erstmal schon mal einen Eindruck.
Also bei der Umfrage ist klar geworden, dass den Leuten die 50-Meter-Bahnen unglaublich wichtig sind, dass auch der Sprungturm ein Interesse hatte, dass ein sensibler Umgang mit dem Münchepark ganz oben stand und dass man eben auch prüfen solle, ob nicht Sanierungsmöglichkeiten möglich wären. Wie gesagt, es ist all das eingetreten, worüber wir jetzt eben diskutiert haben oder worüber wir jetzt die letzten Monate diskutieren.
Sag ich mal richtig, die anderen Fraktionen haben das nicht zur Kenntnis genommen, näher.
Doch zur Kenntnis
genommen? Ja, gut, zur Kenntnis schon, aber nicht mit berücksichtigt, sondern die haben dann Beschluss gefasst.
Genau, und wir haben in der Ratssitzung haben wir noch einen Antrag gestellt, dass innerhalb dieser Konzeptionierung des Allwetterbads die Erkenntnisse aus unserer Umfrage, das heißt die 50-Meter-Bahn, zum Beispiel mit berücksichtigt werden sollen.
Ja.
Und die ist aber abgelehnt worden. Also der Antrag ist abgelehnt worden mit der Begründung, dass das eben zu früh käme. So. Woraufhin wir das Projekt abgelehnt haben.
Ja, und die anderen?
Die anderen haben dem Projekt zugestimmt.
Alle?
Ja.
Auch die SPD?
Ja.
Ach, sag bloß. Guck mal an. Ist ja interessant.
Genau. Also es war nicht, habe ich öfter gehört, dass man meinte, alle Fraktionen hätten zugestimmt. Aber nein, wir haben nicht zugestimmt.
Ihr habt nicht zugestimmt. Aber die SPD, wollen wir nochmal fest sein, die hat zugestimmt. Weil das wird ja später nochmal wichtig. Jetzt nochmal ganz kurz vielleicht zum Allwetterbad. Für die Nicht-Diepolzer. Wir haben hier zwei Bäder, ein Freibad mit diesem besagten 50-Meter-Becken, das rege frequentiert wird, und ein Hallenbad. Beide sind absolut marode, konnte ich mich als Laie auch von überzeugen. Du hast bestimmt auch mal gesehen, wie es da in den Technikräumen aussieht, dass sowas möchte man nicht im Keller haben. Das ist eine tickende Zeitbombe. Vor über 15 Jahren, glaube ich, hat es ja auch schon ein Gutachten gegeben, das damals schon festgestellt hat, dass jeden Pfennig oder Cent waren schon da reinzustecken, ist zum Fenster rausgeworfen. Außer das Nötigste, es werden ja jedes Mal die Fliesen wieder angeklebt, die über Winter runterfallen und so. Also, dass es überhaupt weiter betrieben werden kann, das muss ja gemacht werden. Aber jede Investition, neuen Filter, neuen dies, neuen das, Geld zum Fenster rausgeschmissen, das ist nicht mehr sanierungsfähig. Es muss neu gemacht werden, hat man vor 15 Jahren schon gesagt. Und jetzt wollte man es mal anpacken. Und Allwetterbad bedeutet eben, man hätte nicht mehr zwei Standorte, wie jetzt Hallenbad und Freibad, sondern die Idee war, dass wir können nicht beides sanieren. Wir schaffen jetzt ein Bad an einem Ort, das man sowohl als Hallenbad ganzjährig benutzen kann, als auch mit einem Außenbereich, wo man dann im Sommer schwimmen kann, was man im Sommer nutzen kann. Das war die Idee damals. Und das ist beschlossen worden gegen die Stimmen der Grünen. So wollen wir das mal festhalten. Ja, und wie, also, dann gab es dieses Konzept, ne, das wurde ja, sofern ich richtig weiß, wurde ja das ausgeschrieben, muss man, glaube ich, europaweit, planungstechnisch. Dann hat eine Planungsfirma, ne, sehe ich das richtig, den Zuschlag gekriegt, die professionell Frau Beda plant, und die hat dann diesen Plan entwickelt. Und der wurde dann vorgestellt. Und dann ging's los, oder? Dann brach der Aufstand aus, oder wann ging's los? Wann gab's Probleme? Wann ging's los? Denn die Bevölkerung war ja dann zum Teil, ich sage immer, die 50 Meter Schwimmer sind dann ja auf die Barrikaden gegangen irgendwann. Wann war das denn?
Also das war, ich glaube, das fing vor einem Jahr an. Also es ist natürlich super komplex, weil dieses Projekt ein riesengroßes Volumen bedeutet für die Stadt und das über
und
30
Jahre, Millionen,
genau, ja, über Jahre geplant wird und dann immer direkt alle Zusammenhänge, auch als Bürger alle Zusammenhänge direkt auf dem Tisch zu haben, ist natürlich super, super schwierig. Und das gestaltete sich auch im Stadtrat nicht einfach. Also na klar haben wir das damals abgelehnt, beziehungsweise haben wir dem nicht zugestimmt, aufgrund dessen wir eben unsere Sachen nicht berücksichtigt gesehen haben.
Ja, klar.
Nichtsdestotrotz ist es aber nicht so, dass wir die Logik dahinter oder dass wir das Verständnis dahinter nicht haben, aus zwei Bädern eins zu machen. Also auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der Wasserfläche etc. Also so einfach ist es eben nicht. Und von daher hatte ich auch immer ein großes Verständnis dafür, wie die anderen Fraktionen entsprechend die Sachen gesehen haben. Also ich fand es sogar interessant und ich habe die Sachen auch gerne auf mich zukommen lassen und versucht irgendwie daraus Schlussfolgerungen zu machen. Am Ende war es für mich einfach auch finanziell eine Größenordnung, die ich für diese Stadt einfach in dem Maße nicht hätte tragen wollen, also aus finanzieller Sicht, und habe mir dann eben auch immer wieder die Frage gestellt, ja, was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Also muss es denn immer direkt das sein? Also kann man nicht andere Möglichkeiten erstmal im Idealfall erstmal ganzheitlich betrachten, ja, also für mich persönlich ist am Ende ja ein neues Bad, das ist wohl nötig, ja, das sieht jeder Laie, wie du schon so sagtest, aber es muss für mich nicht Holter die Polter passieren, also es wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, einfach das Bad eine Zeit lang zu sanieren, also das Wichtigste zu reparieren, zu sanieren und dann darauf entsprechend zu rekonstruieren. Also
so eine Art Sanierung, Neubau, so Schritt für Schritt.
Genau, richtig.
Ja, ob es dadurch natürlich billiger wird, natürlich die Einzeltranchen sind dann nicht so hoch, aber in der Summe.
Ich weiß nicht, ob das billiger wäre, wenn wir uns die Konflikte anschauen, die auf der Welt die wirtschaftliche Lage beeinflussen.
Ja.
Also das ist natürlich alles, was man mitdenken muss und aber auch in dem Fall mitdenken könnte. Mhm. Ne? Und die Preise steigen jetzt auch.
Ja, natürlich. Wir wissen ja, es ist ja jetzt auch so, man weiß noch gar nicht, ob es überhaupt gebaut wird, weil jetzt werden die Angebote eingeholt und dann, wenn sie da sind und man hat die günstigsten aus dem Umschlag gezogen, an dem Tag, ne, man muss ein genaues Datum angegeben werden, zu dem Tag wird das dann geöffnet und dann guckt man, was sind die Angebote und zählt das zusammen. Und wenn das dann wesentlich noch über, ne, man plant jetzt 28 Millionen, wenn das dann wesentlich darüber liegt, kann der Verwaltungsrat die Notbremse ziehen und sagen, nein, zu dem Preis können wir es uns nicht leisten.
Dann muss er sogar die Notbremse ziehen.
Muss er ziehen, genau. Aber zwischendurch gab es ja nochmal eben diesen Aufstand. Wann ist der denn? Vor einem Jahr meinst du erst?
Ja, ich meine,
es war oder ja, Anfang letzten Jahres.
Auf jeden Fall
das ganze letzte Jahr ging's ganz hoch her.
Genau.
Und da gab es ja eben eine regelrechte Bürgerinitiative. Also ich glaube nicht als offiziellen Verein oder so, aber es hat sich so eine Initiative gegründet. Hauptsächlich ging es um das 50-Megadab-Becken, das man erhalten wollte. Es wurde dann ja auch eine Alternative geplant mit 50-Meter-Becken und hat festgestellt, würde 3 Millionen Euro Investitionen erhöhen und die Betriebskosten, weil die Wasserfläche größer ist und so weiter, würde um 200.000 pro Jahr auch noch, nicht? Das sind ja zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Einmal die Investitionen, die werden ja abgeschrieben über 30 Jahre sozusagen, nicht? Fällt zwar ad hoc an, aber das kann man über Kredit finanzieren, aber betriebswirtschaftlich wird's ja abgeschrieben. Aber die laufenden Betriebskosten, die kommen ja dann noch dazu. Jedes Jahr. Und in Diepholz ist es ja so geregelt, die Bäder gehören den Stadtwerken, ne, und die betreiben das auch, die machen auch die Sanierung Und diese Defizite werden immer durch die Gewinne der Stadtwerke, also die Stadt kriegt dann weniger Gewinne ausgeschüttet, entsprechend wie die Verluste des entsprechenden Freibads war. Das ist in Bahnsdorf genauso. Und und dann gab es diese Proteste. Und dann ist doch aber, das ist eigentlich meine Erinnerung, die SPD sehr für diese Änderung gewesen und hat sich sehr fürs 50-Meter-Becken eingesetzt, obwohl sie vorher doch diese Zweifel, also man muss ja immer, jetzt kommen ja immer wieder Leserbriefe, man soll es doch nochmal überdenken. Und dann wird ein 25-Meter-Becken mit 4 Bahnen erwähnt. Man darf aber auch nicht vergessen, in dem Hallenbad, was ja halt am selben Ort gebaut werden soll, findet sich ein 25-Meter-Becken mit 6 Bahnen. Ne? Also insgesamt haben wir statt der, ich glaube, 6 Bahnen 50 Meter haben wir jetzt, haben wir dann 10 Bahnen 25. Das ist natürlich kleiner. Das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht so winzig, wie wenn man nur das Außenbecken berücksichtigt. Man muss das Innenbecken ja mit berücksichtigen. So. Und aber dann war doch die SPD plötzlich auch nicht mehr für das, wofür sie ursprünglich gestimmt hat. Habe ich das irgendwie richtig mitgekriegt? Oder wie kam das denn zustande?
Oh, wie das zustande kam, weiß ich gar nicht mehr.
Aber die Erinnerung trügt mich doch nicht, oder? Aber ich habe ja Ingo und Torben auch demnächst hier, da werde ich die nochmal genau fragen, wie das dazu kam.
Es gibt ja auch, also es gibt ja auch Momente beziehungsweise Gespräche oder Angebote, die geschehen. Ja, die vielleicht eine andere Entwicklung hätten aufgeben können.
Ja.
Und ich komme mit den Fraktionen so ganz gut zurecht. Aber manchmal wundere ich mich.
Nämlich worüber?
Na ja, über die einzelnen Positionierungen dann, die ich eigentlich anders hätte wahrnehmen können. Also es ist natürlich so, dass wir aus nicht öffentlichen Teilen oder aus nicht öffentlichen Sitzungen nicht so viel sprechen können. Aber es nur so viel. Ich habe
darf man natürlich eigentlich gar nicht drüber sprechen.
Genau. Und
das stimmt. Das sollst du jetzt. Ich will dich nicht zu kriminellen Akten hier verleihen.
Kriminelle Akte.
Oder dein Eid.
Stadtrat Diepholz, der kriminelle Akt halt.
Deinem Eid zu widerlaufen. Genau. Man wird ja jeder Abgeordnete, Abgeordnetin oder Ratsherrn, Ratsfrau werden ja vereidigt.
Genau. Und das ist auch wichtig, finde ich. Und vor allen Dingen, was die Zusammenarbeit angeht. Und ich kann, wie gesagt, aus meiner Perspektive, ja, habe ich gut zusammengearbeitet mit den Fraktionen. Wir haben uns gut verstanden. Und ich schätze auch jeden Einzelnen von den Fraktionen und habe nur ein Problem mit deren Entscheidung oder deren eigenen Meinungen. Aber das kann ich loslösen von den Menschen. Ja, also und von daher, das ist ja auch wichtig, also dass man menschlich miteinander zusammenarbeiten kann und gegebenenfalls im Idealfall Verständnis füreinander aufbaut und Kompromissbereitschaft schafft. Und warum letztendlich die Fraktionen sich dann so und so positionieren, da kann ich dann nichts mehr,
kann ich da nichts mehr machen. Gut, dann erzählen wir es nochmal eben ganz kurz zu Ende. Dann gab es diese Unterschriftensammlung für einen Bürgerentscheid, wo genügend Unterschriften gesammelt wurden, sodass der Bürgerentscheid stattfand. Damit war erstmal alles gestoppt natürlich. Also der Ratsbeschluss, den hatte es ja gegeben und der Bürgerentscheid wollte den Ratsbeschluss sozusagen überstimmen. Ne? Wenn der durchgegangen wäre, wäre das auch der Fall gewesen. Damit, dass man eben dieses 50-Meter-Becken doch bauen soll, also diese Variante mit den 50-Meter-Becken. So, und dieser Bürgerentscheid hat stattgefunden, die Mehrheit hat sich für diese Variante entschieden, leider, in Anführungszeichen, also aus Sicht der Initiatoren, haben aber nicht genug Bürger an der Wahl teilgenommen. Auf Deutsch gesagt, der großen Mehrheit der Bürger war es ganz egal, auf Deutsch gesagt. Ne? Es hätten 20%, das ist ja noch nicht übermäßig viel, hätten an der Abstimmung sich beteiligen müssen. Es waren, glaube ich, nur 17%. Das hat natürlich einige verärgert. Und dann gab es aber auch eine kleine Kontroverse, wo du dich dann sehr deutlich geäußert hast, weil die SPD hat, nachdem das Ergebnis so ausgegangen war, ja, was hat die da nochmal für einen Antrag gestellt?
Das nochmal zu überdenken. Also nochmal.
Also nachdem gerade der Bürgerentscheid nicht durchgekommen ist, bedeutet das ja, der Ratsbeschluss der Stadt, der geschlossen worden ist, wo die SPD dafür gestimmt hat, wenn ich noch recht mich erinnere, hat seine Gültigkeit, es kann weiter geplant werden, ne, Ausschreibungen können stattfinden und da sollte nochmal jetzt überdacht werden. So, also es ging jetzt ja um den Antrag, den die SPD dann nach der Ablehnung des oder nachdem der Bürgerbescheid nicht genug Teilnehmer gekriegt hat, hat die SPD dann nochmal einen Antrag gestellt. Den haben wir jetzt rausgesucht, nämlich der lautete,
den Beschluss aufzuheben und an der also an der konkreten Variante weiter zu planen. Also es war nicht ein Angebot, irgendwie gemeinsam darüber nachzudenken, Lösungen zu finden und wie man damit jetzt umgeht, sondern es war schon eine Richtungsentscheidung, die die SPD da also forciert hat. Und es war dadurch, dass sie eben auch noch geschrieben hat, dass sie nicht wissen, dass sie sehr wohl wissen, dass dieser Antrag keine Mehrheit bekäme.
Also ein klassischer SPD, Diepholzer SPD-Move, wir stellen einen Antrag, damit er abgelehnt wird.
Genau, also eigentlich nur ein Zeichen zu setzen.
Ja, für die Öffentlichkeit.
Für die Öffentlichkeit.
Und für die 50-Meter-Schwimmer, genau, zu sagen, wir sind aber eure wackeren Mitkämpfer. Ihr habt nicht gewonnen, aber wir verlieren mit euch, so nach dem Motto. Und das kann man natürlich dann auch in der Presse kommunizieren. Da hattest du dann eine Rede gehalten,
genau,
wo du worauf vor allen Dingen hingewiesen hast.
Oh Gott.
Da im Stadtrat.
Naja, das ist eigentlich, dass wir in der...
Denn die SPD hat den Antrag ja dann zurückgezogen und trotzdem haben dann alle mit ihr geschimpft, so überspitzt gesagt.
Ja,
es wurde
also
ja dann trotzdem darüber diskutiert, genau, obwohl der Antrag zurückgezogen war. Ne, und du hattest ja auch gesagt, dass das nicht die richtige Herangehensweise wäre. Ne?
Nein, also hätten wir im Vorfeld darüber gesprochen,
ja,
und tatsächlich auch versucht, eine Lösung zu finden oder einen Kompromiss zu finden oder etwas zu finden, was vielleicht auch noch gar nicht offensichtlich gewesen wäre, denn die Sachlage hat sich ja verändert. Mhm. Also die Sachlage von 2022 vom Anfang an war mittlerweile eine komplett andere als damals, auf deren Grundlage Entscheidungen getroffen worden sind.
Ja.
Jetzt unabhängig von dem Bürgerbegehren, sondern auch die wirtschaftliche Lage etc. etc.
Ja,
das gilt es ja eigentlich alles zu berücksichtigen.
Ja.
Und darüber müsste man eigentlich auch sprechen und vielleicht auch mehrmals sprechen, damit man vielleicht auch die Perspektiven der anderen ein bisschen mehr mitnimmt in seinen eigenen Denken. Aber das wurde eben nicht gemacht. Und
ist auch im Nachhinein nicht gemacht worden?
Nein, nicht wirklich.
Es wurde dann einfach die genaue Planung gemacht und die Ausschreibungen, denke ich, sind jetzt schon raus oder kommen in Kürze?
Die Ausschreibungen sind schon raus.
Sind schon raus und jetzt erwartet man irgendwie im September dann die Angebote und dann wird man sehen, ob man überhaupt noch,
genau,
sich das leisten kann oder nicht. Ja, gut. Und ihr habt jetzt, ne, das ist ja eben auch interessant, wir wollten ja so versuchen, so ein bisschen in den Maschinenraum da zu blicken. Ihr habt ja jetzt einen Antrag durchgebracht von den Grünen für dieses Lab.
Genau.
Wie heißt das noch? Was ist das
ein
noch?
Ein Make-Lab.
Ein was?
Ein Make-Lab.
So Make-Lab.
So nennt sich das.
Was ist denn das?
Also im Grunde genommen ein Ort, an dem man, wie der Name schon sagt, machen kann. Ein Macherlabor.
Ach, guck, ne? Das habe ich überhaupt nicht darauf verstanden. Also ein Macherlabor würde das als Deutsche. Gibt es sowas nicht schon in der Wissenswerkstatt?
Ja,
oder
es gibt
ist
sowas,
das nicht auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet gemeint, sondern auch.
Aber das Make Lab ist ein Labor und ein Labor, da kann man ausprobieren.
Ja.
Das heißt, es ist eben auch nicht unbedingt fremdgesteuert.
Ah,
ja,
so.
Das heißt, es ist eine Infrastruktur vorhanden, wo man eben frei agieren kann.
Also für Jugendliche ist
genau.
Das aber hauptsächlich gedacht, oder?
Hauptsächlich ist es
und
für
ist
Jugendliche
nicht,
gedacht.
Und es ist nicht in erster Linie wissenschaftliche Experimente, sondern auch gesellschaftlich, oder wie
ja,
verstehe
also
ich
das? Ja, also es ist, also dieses Make-Lab
ist das so ein allgemeines Konzept? Ich kenne das
doch,
gar nicht.
Doch, mittlerweile gibt es viele sogenannte Make-Labs. Wir an der Hochschule haben auch eins. In Osnabrück gibt es, glaube ich, mittlerweile 4.
Ach so.
Wo eben junge Menschen entsprechend sich mit den Sachen beschäftigen können, die sie tatsächlich interessieren.
Ja.
Und unter anderem ist es für Diepholz, und das ist mir ganz besonders wichtig, dass wir hier unsere Jugendlichen innerhalb der Stadt auch begeistern können, also Orte schaffen, wo sie auch sein können.
Mhm.
Und so ein Make-Lab bietet nicht nur für die Jugendlichen Chancen, sondern eben auch für die Stadt. Also wenn wir zum Beispiel eben diese Räumlichkeiten, die wir leer stehen haben in der Innenstadt, beispielsweise eben...
Wo soll der denn hier rein, das Make-Lab?
Oder
ist das noch nicht entschieden?
Das ist noch nicht entschieden.
Die
Konzeption liegt da auch seitens der Stadt. Ich meine, da muss man auch immer berücksichtigen, wie sind die Vermieter.
Aber es ist an den Leerstand gedacht.
Genau, es ist an Leerstand gedacht in der Innenstadt.
Ja, das ist doch eine super Idee, dass man das mal nutzt, solange da eben kein Mieter gefunden wurde.
Genau. Und die Idee ist dahinter eben eine Infrastruktur zu schaffen, wo vielleicht ein Bandraum entsteht, wo vielleicht die Möglichkeit entsteht, 3D zu drucken oder einen Kreativraum, quasi Atelier, wo man zeichnen und malen kann und vielleicht auch eine Chill-Out-Area, wo man einfach miteinander FIFA zocken kann, etc. Also einfach vielleicht auch ein weiterentwickeltes Jugendzentrum, was es eben gibt. Allerdings wäre es natürlich immer sehr einengend, wenn wir sagen, da darf man aber jetzt nur irgendwie von 16 bis 25 rein. Also natürlich ist es ein offener Bereich.
Alte Knaben sogar auch noch rein.
Ich denke auch die, also in meinem Kopf darf jeder Mensch, der intrinsisch motiviert ist, sich zu entwickeln, dort etwas schaffen.
Gut. Also wenn man sich da reintraut, sozusagen.
Genau. Und ähnlich wie auch das Coworking Space mit dem Buchungssystem könnte man sich da dann entsprechend
auch so in der Art
einbuchen.
Ach, guck mal.
Es gibt auch heute die Möglichkeit, gerade wenn wir vom Farbatelier sprechen, dass da meinetwegen hier wie bei Louis Eiscafé ein Automat steht, wo man sich Farben ziehen kann und Pinsel, wenn man keine mehr da hat. Also
was für ein Automat haben wir? In Diepholz.
Nein, bei Louis Eiscafé kannst du dir Süßigkeiten daraus ziehen oder Drinks.
Jetzt,
aber
sowas.
Wie gesagt, es ist eben so eine automatische Funktion.
Ich wollte gerade sagen, wir hätten schon ein Automat für Farben. Nee, das haben
nein,
wir.
Nein, aber das.
Wir haben ja ein Kunstautomat, das weißt du.
Das weiß ich, aber dieser.
Vor Coworking Space steht so ein kleiner Kunstautomat. Ja, da kann man so kleine Zigarettenschachteln mit Kunst rausziehen. Kleiner Werbeblock, jawohl. Ja, und welcher Kostenfaktor ist da so angedacht?
Das haben wir alles offen gelassen. Also es geht in unserem Antrag erstmal darum, dass die Stadt das plant und schaut, was ist überhaupt möglich und in welchem Umfang wäre es möglich und wie hoch sind die Kosten. Also es wäre ja total verkopft, wenn ich jetzt wüsste, wie teuer sowas wäre und das kann ich gar nicht herausfinden.
Wie habt ihr das als kleine, dreiköpfig, ist ja nur noch Fraktion, denn durchgesetzt, dass da ihr da eine Mehrheit für gekriegt habt? Das hört sich ja ganz irreal an.
Also ich habe den Antrag geschrieben, also ich habe die Idee aufgeschrieben, als Antrag formuliert, habe sie den Fraktionsvorsitzenden geschickt, habe mit den Fraktionsvorsitzenden darüber gesprochen. Und dann habe ich die Rückmeldung erhalten.
Und auch mit der Verwaltung schon mal oder ist man nur mit den Fraktionen?
Erstmal nur mit den Fraktionsvorsitzenden.
Und wie war die Rückmeldung so?
Positiv.
War sogar positiv?
Ja,
ja, siehst du.
Die war
also
positiv.
Und dann ging das in den Ausschuss?
Genau.
Und wurde verabschiedet und jetzt ist auch schon im Stadtrat beschlossen.
Ja.
Und jetzt die Verwaltung ist ja Dienstleister des Stadtrats. Der Stadtrat beschließt, was die Verwaltung machen muss. Jetzt müsst die Verwaltung so einen Plan aufstellen.
Genau.
Und dann wird sie euch das vorstellen und dann kann man wieder darüber sprechen, ob das Hand und Fuß hat. Ja, so muss das laufen. Man muss mit den anderen halt vorher sprechen. Man kann nicht in seiner Fraktionssitzen abends und sich überlegen, welchen Antrag hat noch keiner gestellt, ich sage jetzt nicht, welche Fraktion das so macht, ich sage nur so, welchen Antrag noch keiner gestellt, welcher wird mit Sicherheit abgelehnt, Okay, den stellen wir in die nächste Stadtratssitzung. Keiner darf das vorher wissen. Bums, wird abgelehnt. Oh, unerhört, unsere Anträge werden immer abgelehnt. Wie fies ist das denn? Gut, so macht man es nicht, richtig. Okay, so macht man es. Aber dann vielleicht zur Stadtratsarbeit noch eine Frage. Wir haben ja auch, ist ja keine Fraktion. Wie viel muss man eigentlich für eine Fraktion haben?
Zwei.
Zwei, dann ist schon eine Fraktion, Töfmann. Gut, also wir haben aber nur einen AfD-Mann, der ist keine Fraktion. Grüßt du den mal? Sagst du Hallo? Oder wird der?
Ich grüße jeden Menschen.
Du grüßt jeden Menschen. So, das höre ich da schon.
Ob ich dann weiter mit ihm spreche, ist eine andere
Sache. Ist eine andere Sache, klar. Und wie ist so seine Arbeit gewesen? War das schwierig? Hat er Sand ins Getriebe geworfen? Oder?
Ich habe ihn nicht wirklich wahrgenommen.
Gar nicht mal wahrgenommen. Er sagt nicht so ganz viel, glaube ich.
Doch, er sagt schon viel.
Doch, er sagt viel und du hast es trotzdem also nicht wahrgenommen.
Auf den Ratssitzungen.
Bitte?
Auf den Ratssitzungen.
Sagt er viel?
Ja, zu Themen, die ihn interessieren oder die für ihn wichtig sind, sagt er viel.
Ja, aber du hast es nicht so wahrgenommen, dann, was er gesagt hat.
Also ich habe es nicht als wichtig für meine Arbeit wahrgenommen.
So, okay. Gut, das ist ja auch, ja, gut. Kann man ja auch so sehen. Ich habe noch gar nichts groß von ihm gehört, deshalb weiß ich nicht.
Ja, ne, das...
Gut. Ja. Ja, willst du von dir aus vielleicht noch was für die Zukunft? Was, Jugend hattest du ja schon gesagt, Jugendarbeit, ihr habt ja nun dieses Make-Lab. Würdest du dich, du könntest dich ja auch einer grünen Fraktion anschließen, ne?
Ja, das ist ja nicht ausgeschlossen.
Wäre das eine Variante auch,
das
wenn
ist,
die das
wie
wollen.
Gesagt, das ist ja nicht ausgeschlossen. Also ja. Da bin ich allem offen gegenüber. Es kommt ja eben nur darauf an, dass ich, wie gesagt, eben nicht parteipolitisch entscheiden möchte. Ja. Dass ich nicht irgendeine Parteilobby im Hintergrund habe, wo ich denke, ich müsse mich rechtfertigen.
Ich verstehe.
Ich möchte gerne auf Sachlage, und das tue ich auch, das habe ich auch immer getan, auf Sachlage argumentieren und entscheiden und für die Stadt und nicht im Sinne irgendeiner Partei.
Ja. Gut, das ist verständlich. Und was hast du da besonders für Pläne und Wünsche? Oder hast du jetzt nicht so?
Wie gesagt, also das, was mir super wichtig ist, ist, dass ich dass die Informationen aus dem Stadtrat oder auch von der Verwaltung eben transparent aufbereitet werden und transparent an den Bürger gehen und dass man vielleicht auch Zusammenhänge sichtbarer macht, als man es vielleicht jetzt gemacht hat, dass die Bürger eher mitgenommen werden und auf jeden Fall mitgenommen werden. Dass die Kommunikation auch innerhalb des Rates auch für die Öffentlichkeit besser dargestellt wird.
Wie
gesagt,
meinst du das jetzt? Weil an sich
ist
ja in der Presse, wird über jede Ratssitzung berichtet, jede Ausschusssitzung sogar. Ne?
Ja, aber das ist manchmal ist es viel gehaltvoller. Natürlich ist es der eigene Deutungsrahmen, den ich hier jetzt habe. Ne? Also man selber nimmt natürlich die Sachen aufgrund dessen, dass man sich intensiv mit den Themen beschäftigt hat, ganz anders war, als es hinterher zusammengefasst in der Zeitung dargestellt wird.
Ja, es muss ja auch zusammengefasst werden, das geht ja.
Genau, nicht. Aber die Entscheidungswege, also ne, wenn ich an meine Kinder denke und jemand kriegt von den beiden einen Wutanfall, was bestimmt öfter vorkommt, dann möchte ich natürlich wissen, warum bekommt er diesen Wutanfall.
Ja, also, das kommt im Stadtrat auch vor.
Dass nein, nicht so
einen
wie
Wutanfall
zu Hause.
Bekommt.
Nein.
Ah, jetzt
kommt
es raus, jetzt wird es interessant. Wer ist das denn wohl?
nein, so da, aber das würde die ganze Sache vielleicht ein bisschen auflockern. Hätte ich nichts gegen. Aber generell ist es halt so, dass es. Das ist ein bisschen schade. Es ist sehr, sehr bürokratisch formal. Die Jugendlichen, die jetzt auf dem kommunalen Praktikum waren, beziehungsweise die da mitgemacht haben bei dem Angebot der Stadt, was ja wirklich total nice war, die haben eben gesagt, so ja, es war eigentlich ganz gut, aber die Ratssitzung war wirklich so langweilig. Und ja, das sind sie teilweise auch. Also als Bürger würde ich das wahrscheinlich auch denken, weil da eben ja so ein Protokoll eingehalten wird und wo quasi vielleicht auch jeder Angst hat, irgendwie daraus auszubrechen oder out of the box zu denken. Und das ist dann vielleicht auch nicht besonders attraktiv.
Also die Frage wäre, wie könnte man Ratssitzung interessanter gestalten oder was?
Ja, es soll ja kein Entertainment-Club werden, also das nicht. Also es soll ja schon ums Wesentliche gehen, aber alleine schon, dass von 25 Themen vielleicht nicht 25 Themen für die Bürger von Interesse sind. Und wenn ich weiß, dass 20 Bürger vielleicht für das Thema auf Platz 16 da sind, dann frage ich vielleicht einfach mal, ob wir das vorziehen wollen. Ja, also okay, solche netten, entgegenkommenden Entscheidungen, die man eben direkt und ad hoc auch vor der Ratssitzung sehen könnte und anwenden könnte. Es muss ja, ne, muss ja nicht alles neu geschaffen werden. Aber es muss auch eben nicht so sein, dass man immer so argumentiert, dass das Bestehende wichtig ist. Denn was vor 20 Jahren gut war, muss halt heute nicht mehr unbedingt gut sein, auch wenn es bequem war. Ja, also man kann auch neue Ansätze mitnehmen.
So, dass eben die Bürger mehr auch von der Sitzung hätten. So ist ein Ansatz. Wobei man ja auch schon sagen muss, das Problem fängt ja schon viel eher an. Gibt es überhaupt noch Menschen, die in dem Stadtrat sich in den Stadtrat wollen?
Ja, das kommt damit ein.
Oder nicht ihr, entschuldigen, die Grünen haben 4 Kandidaten jetzt noch. Die SPD hat 6, kann das sein? Irgendwie 6, 7? Also auch verschwindend wenig. Die haben ja eigentlich 9.
Aber wir können nicht 5 Jahre lang solche Politik machen, also so einen Stadtrat Politik machen, wie wir sie machen, und uns dann wundern, wenn wir hinterher keine Kandidaten haben. Also es sieht ja auch nicht attraktiv aus, was da gemacht wird.
Aha. Jetzt
und es scheint ja auch nicht besonders Spaß zu machen, was da gemacht
also
wird.
Also sollte die Stadtratarbeit schon attraktiver werden, um auch wieder neue Leute dazu gewinnen?
Ja, das kommt natürlich auch noch, also für mich ist es natürlich auch ein Grund, ja. Also es ist schwierig, wenn ich sage, ich möchte ganz gerne irgendwas für meine Stadt machen, aber ich muss mich jetzt entscheiden, weil es geht nur über die Liste der Grünen, der FDP, der CDU oder, also wenn ich mich schon im Vorfeld für irgendeine Partei entscheide. Ja. Und auch für mich als freies Mitglied war es ja nicht einfach. Also ich musste ja auch Unterschriften sammeln, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe.
Die hast du aber ja schon gekriegt und hast auch schon deine Kandidatur abgegeben.
Genau.
Gut.
Aber das ist natürlich nicht besonders niedrigschwellig, was wir da kommunizieren, um
das ist
Teil eines Rates zu sein.
Ja.
Und heute ist es ja auch so, dass man sich eigentlich nicht direkt positionieren möchte, gerade was das Parteienbild angeht in Deutschland. Ja. Und das, finde ich, hat eigentlich auf kommunaler Ebene nicht wirklich was zu suchen, denn hier agiere ich ja für die Stadt.
Also du würdest sagen, es müsste einfacher sein, dich nicht über eine Partei für einen Stadtratssitz zu bewerben. Habe ich das jetzt richtig?
Genau, es gibt natürlich
verstanden.
Die Möglichkeit, dass
also wie viel Unterschriften musstest du noch haben?
Nicht viel, ich brauchte 20.
20? Ach,
ja,
ich
das
180.
War nicht viel. Nein. Der Bürgermeister
20, das
braucht,
geht, ja.
Der
das ist
Bürgermeister
aber schon,
braucht, glaube ich, 180,
ach so.
Der braucht mehr.
Das ist aber schon relativ niederschwellig.
Genau.
Ich jetzt mal.
Ja,
20.
Ist es, aber warum? Also, ne,
das naja, ein bisschen kann man ja schon. Nicht, dass jetzt jeder sich bewegt.
Aber wenn ich mich auf die Liste setze, dann geht das.
Das geht dann ohne weiteres. Ja, gut, da muss die Partei dann aber zustimmen. Die müssen ja abstimmen.
Ja, das stimmt, aber es ist doch trotzdem komisch.
Ja, gut.
Also
du würdest sagen, müsste sich eigentlich jeder um Stadtratssitz bewerben können, ohne Unterschrift. Und dann eben muss der Wähler entscheiden. Zack.
Naja, vielleicht könnte dahingehend, was heißt denn Unterschrift? Ich meine, 20 ist ja jetzt nun wirklich nicht viel, aber vielleicht würde das ja auch andere Regularien herziehen können. Ja. Also wenn die Verwaltung prüft, okay, Wohnsitz in Diepholz, das und das in der Arbeit. Und vor allen Dingen, was ja auch wichtig ist, man muss ja auch die Zeit nebenbei haben, also neben der Arbeit.
Das wollte ich nämlich noch fragen. Wie viel Zeit hat dich das denn gekostet?
Sehr viel. Also
ungefähr.
Habe ich
10 jetzt. Stunden die Woche. Also ihr macht, wie viel Stadtratssitzungen gibt es? Ich glaube,
also teilweise
6
waren es bestimmt
Jahr,
10 Stunden die Woche.
Die du dafür, nicht? Denn du musst ja Fraktionssitzungen machen noch. In welchem Ausschuss bist du?
Ich war in 2 Jugendbildung und Finanzen.
Ausschuss.
Und dann 3 Jahre eben in dem Verwaltungsausschuss auch noch.
Verwaltungsausschuss, richtig. Das heißt, da ist ja der Tag jede Woche.
Der Verwaltungsausschuss, nein, nicht jede Woche, alle 14 Tage.
Oder immerhin 14 Tage, okay. Also Verwaltungsausschuss, das ist ja sozusagen das Gremium, was nicht öffentlich tagt, ja, was zwischen den Sitzungen des Stadtrats Entscheidungen fällen kann, die nicht der Stadtrat fällen muss, sozusagen. Das ist ja sozusagen das der kleine Stadtrat, sage ich jetzt als Laie so, ne, der eben bestimmte Entscheidungen fällen kann und bestimmte Entscheidungen darf aber nur der Stadtrat letztlich in öffentlicher Sitzung fällen. Ne. Also Stadtrat, zwei Ausschüsse, Verwaltungsausschuss, Fraktion. Ah, jetzt machen wir aber nicht ganz große Werbung dafür, dass Leute Stadträte oder Stadträtinnen werben.
Das sind
das ist ja eine, also ein Fulltime, also nicht Fulltime, also 10 Stunden die Woche wird zu. Also gut, du warst Fraktionsvorsitzende, du hast natürlich, dann warst du noch in der Fraktionsrunde. Ne?
Genau.
Also du warst natürlich noch mehr beansprucht. Und wenn man und hast du alle Vorlagen immer gelesen?
Ja.
Das schon.
Das schon.
Also bitte. Ja, siehst du, weil das ist ja auch eine ganze Menge, was man da lesen muss.
Ja, ne? Also ja, das ist wirklich teilweise anstrengend, weil manche Themen, und das gebe ich ganz offen zu, interessieren mich auch nicht besonders. Ja, die sind eben nicht, ja. in meinem Interessensbereich. Genau, das ist.
Aber alle Sachen sind da ja zum Teil zu entscheiden.
Genau.
Bebauungspläne
genau.
Und was nicht alles. Ja.
Aber auskennen sollte man sich ja trotzdem. Also wenn man sich dann hinterher entscheidet, dann
muss man
entscheiden. Genau.
Ich würde es ja in der Sitzung dann erst lesen, wie ich mich kenne, aber das ist nicht die Vorbildung. Unser Nachbar, jetzt mal ein Werbeblock wieder, Wilhelm Reckmann für die FDP, der sitzt jeden Abend über seinem Schreibtisch. Der kennt jede Akte, aber in- und auswendig. Kannst du das bestätigen?
Ja, das glaube ich tatsächlich.
Er weiß ja Bescheid.
Das glaube ich tatsächlich.
Sagen. Aber das kann ein normaler Mensch nicht leisten. Aber gut, also jetzt wollen wir trotzdem nochmal eine man kann sich noch bewerben. Gut, dieser Podcast kommt leider erst raus, dann kann man sich nicht mehr bewerben. Ich glaube, bis zum Wochenende kann man sich noch bewerben als Stadtrat oder Stadträtin-Kandidat. Ne?
Also ich freue mich total, dass die SPD da jetzt so junge Kandidaten mitnimmt, in Anführungsstrichen junge Kandidaten.
Ja.
Und ihr...
Ja, die Grünen auch. Ne?
Ja, die Grünen auch. Also es werden viele neue Gesichter dabei sein und das finde ich schon mal total gut.
Ja, also und wer... Gut, neue Kandidaten werden Sie jetzt nicht mehr melden können, weil wenn wir senden, ist schon alles gelaufen. Aber wir können zur Wahl aufrufen.
Ich glaube, bis zum 20.07. könnte man
sie. Ja, aber bis dahin sind wir noch nicht raus. Deshalb, dann ist es zu spät. Aber wir können zur Wahl aufrufen. Wir können darauf hinweisen, nicht? Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl ist ja immer mit am schlechtesten, wenn man es mit Land und Bund vergleicht. Aber ist es die demokratischste Wahl von allen, weil erstens kennt man sehr viel Personen persönlich, kann sagen, okay, der könnte ich mir vorstellen, nee, die würde ich nicht. So, naja, man hat wirklich eine persönliche Einschätzung. Und man kann auch mit den Leuten sprechen, wenn man was will, kann man doch zu denen hingehen und sagen, hör mal zu, ich habe das und das Problem. Könnt ihr das, was kann man da machen? Ne? Und dann gibt es ja auch dieses tolle Wahlsystem mit den 3 Stimmen. Ne? Man kann eine Partei wählen, kann man eigentlich auch verschiedene Parteien wählen mit den 3 Stimmen? Das wusste ich jetzt heute Morgen gar nicht. Aber man kann auf jeden Fall verschiedene Personen wählen von verschiedenen Parteien. Genau. Das weiß ich. Und man könnte zum Beispiel dich wählen und jemand von der SPD und jemand von der FDP. So, ne? Und man kann auch, nicht, bei Bundes- und Landtagswahl läuft es gut, man hat den Direktkandidaten immer, aber in der Regel läuft es dann über Liste, wie es weitergeht. Hier werden auch Listen aufgestellt, aber es geht hier auch nach den Stimmen, die die Leute persönlich kriegen. Das heißt, man kann jemanden von Platz 4 einer Liste, wenn er ganz viele Stimmen kriegt, in den Stadtrat hieven. Sage ich jetzt mal, auch wenn der zweite und dritte gar nicht reinkommt. Also man hat wirklich eine ganz andere Wahlmöglichkeit als bei allen anderen. Also
man kann personenbezogen wählen.
Genau. Also Leute, reißt euch am Riemen, geht hin, guckt euch genau an, was für Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl stehen und wählt die. Ne? Und alle, die mit den Parteien nicht zufrieden sind, wählen Bettina Kuhlmann.
Man kann
auch unbezahlter Werbung.
Man kann mich auch wählen, wenn man mit den Parteien zufrieden ist.
Sogar. Also,
ne, also von daher, das ist ja auch losgelöst bei
natürlich
diesem
gut
Wahlkonzept.
Ja, ich glaube, dann haben wir gewissen Einblick gegeben. Vielleicht hatte ich noch ein bisschen mehr Sensationen, pikante Details erwartet, aber
ja,
immerhin.
Sorry.
Aber immerhin.
Das machen wir dann einfach, wenn ich nicht gewählt werde.
Genau, dann können wir nochmal nach Karten, so ist es. Gut, ja, dann danke ich nochmal sehr für das offene Gespräch und sage auf Wiederhören.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.